Letzte Woche haben wir ein bisschen Gegenwind bekommen, so ein bisschen, für eure Meinung zu Longlegs. Hallo Marius, hallo Lenny.
Guten Tag.
Hallo.
Ich bin Alper. Hey. Ihr habt über Longlegs gesprochen und auch, dass ihr den Film gar nicht mal so gut findet.
Ja.
Der ist hier wahnsinnig gehypt durch diese Marketingkampagne und Nicolas Cages Performance. Und ich bin hier, um euch mal zur Rede zu stellen. Bullshit. Ich fand den auch wirklich nicht gut, den Film.
Ja, ich weiß. Du warst die erste Person, die es bei unserem Team gesehen hat. Und du warst auch schon von Anfang an so, boah, Leute, da könnt ihr euch doch was freuen, der ist nicht gut.
Ich finde den wirklich nicht gut. Ja. Ich hatte sehr wenig Spaß mit dem Film. Gerade so, also in den ersten, sagen wir mal, 30 Minuten hat der Film mich verzaubert. Ich war komplett begeistert von der gesamten Atmosphäre. Und ja, stimme komplett zu. Das ist so ein das Schweigen der Lämmer-Ding. Die Atmosphäre kommt wirklich rüber. Und dann gerade diese Idee, kein Spoiler, keine Sorge, dass Micah Monroe eine FBI-Agentin spielt, die hellseherische Fähigkeiten hat und damit einen brutalen Serienmörder zur Strecke bringt. Das ist schon eine extrem geile Idee. Ja. Aber es ist halt genau dasselbe wie bei den vorherigen Filmen des Regisseurs. Und ich habe die beiden wichtigen gesehen, nämlich Hänsel und Gretel ist der eine und der andere mit diesem furchtbar langen
Gretel und Hänsel.
So nämlich, genau, weil es um Gretel geht. Gretel und Hänsel. Und dem anderen Film, der Netflix-Film, der so einen unglaublich langen Titel hat, der in diesem Haus spielt. I live in this house and I'm pretty.
Mhm.
I live in this house and I stink out of my anus. Ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. beide haben dasselbe. Also die sind alle, die haben beide so einen richtig guten Beginn, eine geile Atmosphäre, eine krasse Idee dahinter. Und dann entwickelt sich das aber ins Nirgendwo. Und ich fand Nicolas Cage extrem nervig in dem Film.
Ja,
Und die Auflösung ist halt auch so.
Ich glaube, da bin ich noch am gnädigsten mit Nicolas Cage. Ich fand es halt so genau an der Grenze zu, okay, ich weiß, was er sich gedacht hat. Er hat ja in dem Interview auch gesagt, er hat so Dracula aus dem Rental-Film so an seinen Vater angelehnt.
Ja.
Und diese Rolle an seine Mutter. Und so, okay.
Das ist ein bisschen, weiß ich nicht.
Die Mutter will ich kennenlernen.
Ich möchte eine Verfilmung von Nicolas Cage Kindheit.
Ja.
Aber ich finde es auch wirklich schlimm, wenn er da in diesem Auto sitzt und einfach aus dem Nichts Mami, Daddy schreit. Das ist wirklich, das ist so ganz, ganz schlimm. Und ich finde auch dieses Make-up, das ist das gruseligste Make-up aller Zeiten. Ich war auch so, wo?
Ja.
Wo bitte?
Also ich war auch tatsächlich sehr enttäuscht dann. Wobei, so gut kommt der Film auch gar nicht an. Ich habe das jetzt mittlerweile mitbekommen unter diversen Accounts, Film-Accounts, die über den Film sprechen. Der ist ja in vielen Ländern angelaufen mittlerweile, der Film. Und viele nennen ihn disappointing und nicht so gut, wie das Marketing es versprochen. Das Marketing war überragend. Also Riesenrespekt da an Neon.
Oder, aber es ist eine Mogelpackung. Ne? Sag ich mal, wie es ist. Es ist eine Mogelpackung.
Na, ich meine, das ist ja deren Job, so einen Film zu vermarkten. Und ich meine, die freuen sich ja über die Aufmerksamkeit. Von daher finde ich es völlig legitim. Ich finde es auch cool, dass so eine Rolle wie die von Nicolas Cage auch geheim gehalten wurde, so komplett, dass da so ein Riesenmysterium drum entsteht. So, was ist jetzt mit. Es ist eine weitere Nicolas Cage schauspielerische Eskapade. Mhm. Es hat mich null überrascht im Endeffekt. Und die Auflösung, was dann der Hintergrund all dieser Morde ist, hat mich extrem kalt gelassen. Das ist, finde ich, so eine Idee, die man sonst eher als Kind hat.
Ja.
Ich fand den wirklich auch enttäuschend. Also ich stimme euch da wirklich allen komplett zu.
Ja, also ich finde es auch so. Aber wenn ihr jetzt sagen müsstet, okay, gut, hier haben wir Nicolas Cage jetzt ein bisschen schlecht geredet, aber was ist eure Lieblings-Nicolas Cage-Performance im Allgemeinen?
Lieblings-Nicolas Cage-Performance?
Weil übertrieben krass oder weil einfach gut gespielt?
Wicker Man Remake.
Ich liebe es tatsächlich.
Beste Leistungs-Pick, finde ich.
Mhm.
Pick aber ist die ist halt stark. So, die ist halt nicht so meme-lastig.
Nee, überhaupt nicht.
Ansonsten finde ich halt diese 90s-Sachen schon noch cool, also Face Off und Con Air.
Ja, auf jeden Fall.
Da ist er halt so pumped und übertrieben.
Mhm.
Ja, das sind so.
Ja, Face Off ist schon großartig. Da ist
aber da ist halt auch schon so drüber teilweise. Ja,
natürlich.
Aber
es passt halt.
Ja, es passt dann
in die Rolle. Da finde ich, passt es einfach in diesen Film rein, weil dieser Film ja generell einfach so eine wahnsinnige Explosion gefühlt ist und dann passt Nicolas Cage da auch irgendwie rein.
Oder The Rock. Obwohl The Rock ist nicht so drüber wie Con Air zum Beispiel.
Ich fand ihn in Dream Scenario stark. Also ich mochte die Figur und die Rolle total.
Mandy.
Mandy sowieso.
Darf man nicht vergessen, großartig. Der Fiebertraum. Der
absolut, Film. Ansonsten Leaving Las Vegas.
Ich hasse diesen Film. Ich hasse diesen Film so sehr. Ich weiß, es wird immer so gesagt, als so der Nicolas Cage-Film, weil, ne, wegen Oscar und allem Möglichen. Aber was mich an diesem Film am meisten aufgeregt hat, ist diese Hintergrundmusik. Da ist irgendwie die ganze Zeit so eine Lounge-Musik und das hat mich so wahnsinnig wütend gemacht. Wirklich, ich kann diesen Film nicht ab.
Ich habe den auch wirklich ewig nicht mehr gesehen. Das müsst ihr den nochmal gucken.
So wütend gemacht. Also wirklich, ich finde, also das ist wirklich das Allerschlimmste an diesem Film, dass da wirklich so eine Lounge-Musik hinkommt. Und ich denke mir so, was soll das? Wer hat da gesagt, ja, nee, ist geil?
Nicht vergessen. gestern Arizona Junior.
Ja.
Oh ja.
Mhm. Ich glaube, den habe ich nie gesehen.
Oh, der ist toll.
Der ist schön, ja.
Der ist wirklich toll. Und hier, das Vermächtnis des geheimen Buches. Diese
Tempelritter und sowas.
Genau. Die mochte ich
ja.
Sehr.
Diese, ja, natürlich. Auf jeden Fall.
Die machen einfach unfassbar viel Spaß. So ein Indiana Jones Rip-Off finde ich immer gut.
Also natürlich ist es ein Rip-Off und natürlich ist es jetzt kein Meisterwerk, aber die Filme machen wahnsinnig Spaß.
Ja,
also bin ich komplett bei dir. Und diese, war es für den ersten Film, diese riesige Explosion, hat die nicht irgendeinen Rekord gebrochen damals? Die haben ja dieses alte Schiff in die Luft gejagt. Und da gibt es auch so ein sehr ausführliches Behind-the-Scenes, was für ein aufwendiger pyrotechnischer Akt das eigentlich war.
Ich hab jetzt Bock, tatsächlich die Nummer zu gucken.
Ich auch! Wirklich. Ich auch. Lass uns einen Film machen, beide mal gucken.
Ey, ich finde die auch, also die sind wahnsinnig dämlich, also unfassbar dämlich, aber ich finde, die machen auch sehr viel Spaß.
Die machen sehr, sehr, sehr viel Spaß. Im Gegensatz zu einem Film, den wir heute besprechen werden.
Oh. Stimmt.
Ich gehe mal davon aus, dass der auf dem Thumbnail ist, ne?
Ja.
Sollen wir dazu übergehen?
Wir können dazu übergehen.
Nach dem Intro.
Nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, diese Woche starten nämlich ein paar wunderbare und vielleicht nicht so wunderbare Filme.
Einer davon ist definitiv nicht wunderbar.
Ja, da stimme ich leider komplett zu. Wobei wir auch nicht wissen, was mit diesem ersten ist, den wir jetzt besprechen.
It's Trap.
Ja.
Trap! Trap! Sollte euch was sagen, der Trailer ist ziemlich um die Welt gegangen. Das ist nämlich der neue Film vom Twistmeister schlechthin M. Night Shyamalan. Aber der hätte
Twisters gar nicht inszeniert.
Er hätte Twisters machen sollen.
Ja, hätte er. Oh, das wäre lustig gewesen.
Das wäre wirklich wahnsinnig.
Twist und dann Bindestrich erst.
Oh.
Das ist der dritte Film aus der Twisters-Reihe. Der Twist ist, es sind gar keine Tornados. Sondern irgendwie
so
Wesen aus dem All.
Es hat so The Happening auf Koks-Gefühle.
Ja.
Der Wind jetzt noch stärker.
Ja, ja, in Trap, der ging sehr durch die Medien, weil Shyamalan macht ja gerade seine beiden Töchter auch zu Stars. Er hat die eine Tochter ihren Film produziert, nämlich The Watchers. Diesen Mystery-Thriller, der auch wie ein Shyamalan-Film wirkte und auch meiner Meinung nach wirklich nicht gut war. Und die andere Tochter versucht ja gerade Popsängerin zu werden und sie spielt ja auch in seinem neuesten Film mit, nämlich in Trap. Und da ist auch der Hauptdarsteller sehr bekannt, zumindest wenn man ein bisschen älter ist. Gerade in den 90s war der sehr groß. Ja. Josh Hartnett ist back.
Schön, ihn nochmal in größeren Filmrollen zu sehen. Der war ja auch in Oppenheimer zum Beispiel zu sehen.
Stimmt, ja.
Ich bin absolut hier für das Josh Hartnett-Comeback.
Ja.
Ja, der war ja in Serien auch zu sehen, so viel. Aber früher mehr in Filmen und George Hartnett, gut ihn zu sehen.
Ja.
Also, das ist für mich der einzige Grund, diesen Film vielleicht zu gehen.
Ja, also es geht ja um einen Vater, der mit seiner Tochter auf ein Konzert geht von so einer. Ich glaube, es wird so ein bisschen wie so ein Taylor Swift-Verschnitt
inszeniert. Aber ich glaube, die Tochter, also, sie spielt auch sich selbst in dem Film. Also ich glaube, diese Raven, so heißt die Tochter.
Genau, ja, das meine ich ja. Die ist hier die Popsängerin, das ist sie selbst. Oder das ist halt so alles so Taylor Swift-Vibes, finde ich so. Gerade das Alter der Leute und so die Vibes, fand ich so, hatte ich so Voll. Das Gefühl. Auf jeden Fall ist aber das Ding, dass bei diesem Konzert ein geheimer, riesiger Polizeieinsatz stattfindet. Denn ein Serienkiller befindet sich angeblich im Publikum und der muss gefunden werden. Und im Trailer wird schon angedeutet, dass der Vater selbst der Mörder sein könnte.
So aber das wird es garantiert nicht gewesen sein.
Nein, sicher nicht. Es ist ein Shyamalan.
Ja.
Und wir haben den halt noch nicht gesehen. Es gibt, also wir haben keine Einladung für eine Pressevorführung oder sonstiges bekommen. Wir sind sehr gespannt. Aber ja, was, wenn man sich so die Filmografie von Shyamalan anguckt, so in den letzten Jahren. Knock at the Cabin fand ich noch ganz okay. Den Film über die apokalyptischen Vorboten, die in dieser Waldhütte kommen. Der war okay.
Ja, also wirklich maximal in meiner Welt. Aber,
ja.
aber ich meine, wenn das ist, wo man sich mit zufrieden geben muss bei einem Shyamalan, dann gehe ich da mit. Aber ich habe ja auch immer noch nicht Old gesehen.
Und ja, und das ist nämlich die Sache. Der Film davor war ja Old. Und Old ist eine Katastrophe sondergleichen. Es ist nicht sein schlechtester Film. Aber das liegt auch nur daran, dass die Messlatte halt wirklich im Keller ist. Mhm. Und Old ist also furchtbar. Vor allem, wenn man den Original-Comic Sandcastles gelesen hat, dann ist es noch mal
schlimmer. Stimmt, dass man das Ende erzählt. Und das war in diesem Comic so ein richtig schönes Ende. Und
wunderschön. Und poetisch.
Ja, und in Old ist es einfach nur so, oh, haha.
Ja, in Old geht es ja um einen Strand, wo Leute so innerhalb von einem Tag extrem schnell altern und extrem alt werden, also quasi ihr ganzes Leben innerhalb von einem Tag durchleben. Und die Kids, die morgens noch an diesen Strand gekommen sind, sind dann abends bereits Rentner. Und der französische Comic, ich werde jetzt nicht das Ende sagen, aber es geht nicht darum, warum man an diesem Strand altert. Das ist einfach nur so eine Metapher. Es ist eine Metapher. Ja. Es ist einfach wahnsinnig poetisch und wunderschön. Und ja, M. Night Shyamalan hat sich gefragt, okay, was könnte der Grund sein dafür, dass man altert da an dem Strand? Und er hat wirklich die erstbeste Antwort genommen, die einem dann so einfällt. Und es ist wirklich von vorne bis hinten eine Katastrophe, dieser Film.
Manchmal sollte man sich einfach nicht die Frage, warum stellen.
Also, ja.
So, ja. Ach nee. Ja, aber genau deswegen habe ich auch keinen Bock eigentlich auf Trap.
Also ja,
ich erwarte da nichts und werde im besten Fall mit einem okay nach Hause geschickt.
Ja, ich glaube, Split war so sein bester Film in den letzten 10, 15 Jahren.
Das war auch schon wieder wegen den ganzen Zusammenhängen. Also das ist ja
James McAvoy's
Performance ist stark.
Performance ist unglaublich stark, aber der Film ist halt auch jetzt schon fast wieder 10 Jahre alt. Mhm. Also,
ja. Ich glaube, man guckt diese Filme auch, glaube ich, nur um zu wissen, was ist denn der Twist jetzt? Auch hier ist so, was ist es denn? Ist es das, was ich mir denke? Ist es vielleicht, was ich mir im zweiten Schritt denke? Oder hat sich was ganz Dummes ausgedacht?
Auf der anderen Seite, um auch eine Lanze für ihn zu brechen, das sind alles schmale Budgets und spielen in der Regel auch wahnsinnig viel Geld ein oder zumindest deutlich mehr als das Budget. Also das ist schon ein erfolgreicher ein Auteur, ein Filmemacher.
Ja. Das ist halt die Frage, für wen ist es erfolgreich? Es ist ja nicht für unser Kinoerlebnis erfolgreich, nur an den Kassen. Also es ist ja Kapitalismus.
Aber ganz ehrlich, ich gucke lieber einen neuen Shyamalan mit einem komplett originären neuen Stoff als
originell, das muss man ja auch nochmal sagen.
Also, ich habe originär gesagt.
Originell ist was anderes.
Originell sind sie aber manchmal auch.
Also, es ist ja immer Hoffnung dabei. Also, ich meine, es könnte ja echt ein guter Film jetzt sein.
Ja.
Die Hoffnung ist ja da.
Ja, aber ich gucke das lieber als dann so einen neuen Fast and Furious, muss ich ganz ehrlich sein.
Ah, dafür gucke ich Fast X doch nochmal lieber. Ich könnte jetzt hier nochmal die gute Fast and Furious-Diskussion
aufbringen. Lenny Bleifuß ist wieder da.
Ja, Lenny Bleifuß, nein, aber egal. Komm, lass uns mal anders
über Fast and Furious reden. Reden wir über den nächsten Film, der ebenfalls diese Woche startet im Kino, nämlich Daffy Duck und Schweinchen Dick retten den Planeten. Ein klebriges Abenteuer.
Ja.
Der längste Filmtitel seit alles, was sie über Sex einmal wissen wollten, aber sich nicht trauten zu fragen.
Mhm. Es stimmt in etwa, weil wir brauchten zwei Zeilen für diesen Titel. Das
haben
wir niemals.
Aber wie gut ist der Titel? Ein klebriges Abenteuer.
Title of your Sextape.
Der Pornotitel, die Pornoparodie muss sich keinen neuen Titel überlegen.
Ja, Widerlinge, ey, es geht doch um Kaugummis. Das ist so,
Kaugummis?
Es geht um Kaugummis in diesem Film.
Okay. Nehmen wir Kaugummi in die Welt?
Ja, also es ist so, dass
Kaugummis in Körperöffnung.
Ja, in Mundöffnung. Also, das ist das Ding. Es geht auch um Geschmacksrichtung in diesem Film.
Worum geht's?
Auf jeden Fall. Die Erde wird von einer Alien-Invasion bedroht und Alien Glibber kommt in Kaugummis und die Menschen kauen diese Kaugummis und werden dann praktisch ferngesteuert. Und Daffy Duck und Schweinchen Dick müssen das Ganze aufhalten.
Vielleicht sollten wir sagen, das ist ein Looney Tunes-Film.
Ja, es ist ein Looney Tunes-Film.
Für alle, die gerade komplett überrascht waren.
Das stimmt. Und ich habe ihn gesehen.
Das ist wie die Story von Kondom des Grauens.
Bitte, was? Nur mit Kaugummis.
Kondom des Grauens, kennst du nicht?
Nee. Klassischer deutscher Film.
Nein. Das ist, okay.
Dumm mit Zähnen und sowas.
Okay, ist er gut?
Nein.
Guilty Pleasure?
Es ist so ein leichter Kultfaktor.
Ja, wer spielt mit?
Also, es hat schon Kult.
Ja, es ist auf jeden Fall Kaum Kult.
Mal. Kennt man da jemanden, der da mitspielt?
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ich kriege es auch nicht mehr zusammen.
Guck mal kurz nach.
Wir googeln es parallel.
Boris Becker würde auf jeden Fall Sinn ergeben.
Auf jeden Fall würde
das Sinn ergeben. Er hat keins benutzt in der Besenkammer.
Ich hätte jetzt fast Udo Kier gesagt, aber
Udo Kier ist nicht. Nee.
Aber das ist doch so ein Film, wo Udo Kier drin, also vom Titel her,
wo
ich nicht überrascht wäre.
Heller von Sinn spielt mit.
Nein.
Iris Berben.
Nein.
Ja.
Aber Udo Sammel.
Und Peter Lohmeier.
Peter Lohmeier,
ja,
genau. Wahnsinn.
Kennt man. Und die Geschichte ist von Ralf König, das sollte man vielleicht auch sagen. Und Ralf König sollte wirklich.
Und der ist von 96.
Von 96, okay.
Schön. Ja.
Ja, okay.
Und der Hauptdarsteller heißt Luigi Lucci Macaroni.
Herrlich. Kondom des Grauens. Oh!
Ja, bitte.
Mir ist das jetzt erst eingefallen. Jetzt. Ich habe Spieleabend gesehen.
Ach so, oh
Gott. Ja, das war ja
darüber sprechen.
Darum ging es ja heute.
Oh Gott, ja, stimmt.
Also okay, zur Rache müsstest du jetzt eigentlich Kondom des Grauens gucken.
Ja, okay, gut, dann schaue ich Kondom des Grauens. Okay.
5,4 auf IMDb.
Ja, das geht ja doch. Gibt's den auf Blu-ray?
Ich hab's vor 2 Wochen versprochen und ich hab tatsächlich ein paar Tage später, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, Spieleabend auf Netflix gesehen.
Aber dazu haben wir ja gleich Flashback, ne?
Bitte?
Dazu machen wir ja gleich Cinema Flashback dann ausführlich.
Soll ich das dann machen?
Ja, ich würde sagen, ausführlich im Flashback-Teil. Freuen wir uns drauf.
Dann merken wir uns das für da. Okay. Wie ist denn ein klebriges Abenteuer?
Ein klebriges Abenteuer ist ein Film, wo ich nicht verstehe, dass der ins Kino kommt. Also es wirkt einfach wie so ein Looney Tunes Special. Und das ist auch okay lustig. Also es ist, ich habe nochmal nachgeguckt, es haben 11 Leute an diesem Special gearbeitet, an diesem Film. Und keine davon ist eine Frau. Das merkt man auch so ein bisschen daran, dass es so ein paar Sexual Jokes gibt und ich merke das auch so wirklich. Ich glaube, damals bei den Looney Tunes war das vielleicht noch so ein Gag, dass man so echte Frauen auch so ein bisschen sehr sexuell gezeichnet hat mit großer Oberweite und so. Und das ist etwas, was damals vielleicht Menschen lustig gefunden haben oder so, aber ich finde, heute fällt das so ein bisschen aus der Zeit. Und der Film.
Es ist halt einfach auch wahnsinnig unkreativ mittlerweile, ja, finde ich. Es ist so sehr ausgelutscht. Ausgelutscht. Ja. Aber es ist tatsächlich sehr ausgelutscht.
Total.
Und ja.
Also ich finde auch, es gibt Looney Tunes Produktionen. Ich bin eigentlich ein großer Looney Tunes Fan, deswegen bin ich auch in diesen Film reingegangen. Und es gibt tatsächlich ein paar neue Looney Tunes Serien, die echt gut sind und die Lola Bunny tatsächlich einem meiner Favorites.
Ein Kindheitscrush.
Ja, ich kann es verstehen. Ja. Die ihr endlich mal ein bisschen mehr Charakter geben, weil ich finde, die ist ja immer so ein bisschen zu kurz gekommen. Und
bei mir ist sie nicht zu kurz gekommen.
Oh.
Tut mir leid. Wo wir bei. Ja, continue.
Okay. Okay.
Ja, Leute, es ist irgendwie Low Energy heute hier.
Ja, es ist wirklich,
was ist denn da los?
Es ist einfach mega warm.
Es ist die Hitze. Aber gleich wird meine Energy auch hochgefahren, wenn ich nicht
mehr. Hast du auch einen Bunny-Fetisch?
Nein, ich habe keinen Bunny-Fetisch. Ich habe einen Schwamm-Fetisch.
Da kommen wir gleich zu. Ich
wasche
mich selbst mit einem Schwamm, den ich um einen Stock gewickelt habe.
Oh, passt zum Thumbnail, passt zum Titel dieser Folge.
Okay. Schön. Ja, Duffy, Doug und Schweinchen, Dick retten den Planeten, ein klebriges Abenteuer ist okay. Also ich verstehe auch nicht unbedingt die Zielgruppe, die dieser Film hat, weil der hat stellenweise.
Gute Frage.
So, er hat stellenweise diesen total versauten Humor, dann hat er wieder super kindlichen Humor. Und
ist das so ein Ding, dass sowohl die Eltern, die mit den Kids ins Kino gehen, vor allem die Väter, dann auch ihren Jokes abkriegen?
Ja, so in etwa. Und vor allem wird halt auch irgendwie nichts Neues gemacht. Also es ist so wirklich dieser Slapstick-Humor. Hier und da hast du dann mal einen Meta-Joke, aber es wird aus dieser Looney Tunes-Formel nichts Neues kreiert. Und dann ist dieser Film am Ende des Tages halt wirklich okay und ein Special, dass du dir irgendwie echt im Stream anschaust und nicht im Kino.
Auf der anderen Seite, also das sagen wir natürlich aus unserer Perspektive, aber gerade, also Kinderfilme sind ja wahnsinnig erfolgreich.
Total.
Und ich meine, Inside Out 2, alles steht Kopf 2, was ich auch nicht gedacht hätte, riecht ja auch gerade Rekorde.
Alles steht Kopf 2 ist auch eine andere Qualität, würde ich auch
sagen. Ja, natürlich, um Himmels Willen,
jetzt bist du klebrig.
Ja. Aber ich meine, es kommt halt auf das Budget an. Ich meine, die werden wahrscheinlich auch ihre Kohle machen mit dem Looney Tunes-Film.
Ja, auf jeden Fall.
Waren die in letzter Zeit denn immer so für anzüglich und sowas? Also, oder ist das jetzt so ein neuer?
Ja,
was ist denn rausgekommen zu den Looney Tunes in den letzten Jahren?
Ja, also es gibt
halt eine Serie.
Ja, also es gibt mehrere neue Serien, da habe ich auch mal, und die verschwimmen auch so im deutschsprachigen Raum, kommt das alles unter einfach nur Looney Tunes auch raus. Und aber es gibt halt tatsächlich im Internet Season 4 auf Paramount Plus, kannst du.
Okay.
Ich bin nicht Paramount Plus, aber irgendwie bei HBO Max, also stimmt, in den USA kann man das halt am meisten gucken auf HBO Max.
Stimmt, die haben ja gesagt, sie wollen familientauglich werden und da ist es.
Ja, ja, und hier in Deutschland kommt man da eher so ein bisschen schwieriger dran. Und es gibt halt auf YouTube und auf TikTok und so sieht man halt immer so ganz viele Compilations von diesen neuen Serien. Und die sind auch echt lustig, aber hier bin ich echt so, warum ins Kino? Das frage ich mich wirklich so. Also das ist wirklich ein Streamfilm.
Das kam auch aus dem Nichts.
Das habe ich mich beim nächsten Film auch gefragt, warum kommt der ins Kino?
Nee, Quatsch, der kommt ja gar nicht ins Kino.
Kommt, aber warum kommt der überhaupt?
Das
kann man sich wirklich fragen. Ja.
Let's do it, komm. Ich hab mich seit gestern jetzt drauf gefreut.
Hol den Lappen raus.
Wir haben Rettet Bikini Bottom gesehen, der Sandy Cheeks Film. Der heißt der Sandy Cheeks Film. SpongeBob ist aber die zweite Hauptfigur und spielt eine riesige Rolle in diesem Film. Es ist ein SpongeBob-Film, sind wir mal ehrlich.
Ja,
der Film startet heute, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auf Netflix. Und ja, es geht im Prinzip einfach nur darum, dass ganz Bikini Bottom entführt wird von so einem Art Kran und Sandy Cheeks sich mit SpongeBob auf den Weg macht, um Bikini Bottom zu retten und dabei auch ihre Familie trifft und in dieses Labor zurückkehrt, in dem sie als Wissenschaftlerin eigentlich angefangen hat. Und der Film hat mir Brechreiz ausgelöst.
Ja, ja.
Ich muss ganz ehrlich sein, also ich bin auch, kurz zu meinem persönlichen Background, ich habe als Jugendlicher sehr gerne und sehr viel SpongeBob geguckt und fand es auch immer wahnsinnig witzig und mag auch die Kinofilme. Es gibt ja drei.
Ja.
Ich muss dazu sagen, den ersten habe ich super oft gesehen, den zweiten habe ich ebenfalls gesehen, beim dritten bin ich mir, ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen.
Ja, der dritte ist, den kann man sich auch auf Netflix angucken, ein schwammtastisches Abenteuer, also beziehungsweise im Englischen heißt der Sponge on the Run und das basiert auf der Folge, haben Sie diese Schnecke gesehen, also wo mit Gary komm heim und das ist, im Endeffekt ist dieser Film einfach nur eine lange Folge, Gary, also von haben Sie diese Schnecke gesehen.
Bald, ne?
Nee, der Film ist auch noch nicht so. Ich glaube, der ist von 2019, wenn ich mich nicht richtig erinnere.
Ja. Ja, und jetzt, 5 Jahre später, kommt Rettet Bikini Bottom, der Sandy Cheeks-Film. Und genau, was ich noch sagen wollte, ist, ich bin jetzt wirklich kein SpongeBob-Ultra. Wir haben ja überraschend viele SpongeBob-Fans auch in unserer Community, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, also mit dem Film kann man nur ganz wenig Spaß haben.
Total, also ich habe mich das auch durchgehend gefragt. Also es ist Wahnsinn, wie dieser Film wirklich ein Tritt in den Hintern von allen Fans ist. Also,
warum?
Ist,
inwiefern?
Also A, dass dieser Film einfach qualitativ nicht gut ist. Ich meine, das kann man auch wirklich offenkundig sagen, ohne dass man Fan irgendwie davon ist. Der ist wahnsinnig hässlich.
Der ist unfassbar hässlich. Er ist hässlich. Dieses 3D, ich kann teilweise die Figuren nicht ausmachen und nicht mehr vom Hintergrund unterscheiden. Es hat so eine ganz komische Textur drauf. So, es ist auch SpongeBob, finde ich, sieht auch nicht nach SpongeBob aus. Zumindest nicht so, wie ich ihn mir in 3D gerne gehabt hätte. Es ist so clean. Es hat keine Ecken und Kanten. Ich finde es auch wirklich hässlich. Quietschfidel, schrill. Ich habe mich wirklich gefragt, sah SpongeBob jemals hässlicher aus?
Nee.
Und es fühlt sich auch an wie so ein ganz billiges Videospiel teilweise, finde ich. Oder wie eine der schlechteren Nickelodeon-Serien. Und das tut schon wahnsinnig weh, aber damit hört es ja nicht auf. Es ist ja auch die gesamte Story, die sich einmal komplett im Kreis dreht und super uninteressant ist und auch so wahnsinnig limitiert ist. Weil das wird auch kombiniert, ich meine, es ist SpongeBob, es wird auch kombiniert mit Live-Action, mit echten Darstellern, die dann in dem Labor sind. Da gibt es dann diese zwei Laborgehilfen und dann die Chefwissenschaftlerin, wie auch immer mal, welchen Posten sie auch da immer wieder auch immer haben mag. Und das Schauspiel dieser Figuren ist teilweise Arbeitsverweigerung, also gerade von dieser Oberbösewichtin. Also das ist wirklich.
Wie übrigens Sue Nami heißt.
Ja, in dem Film, ja.
Also es ist, das ist der beste Gag des gesamten Films, muss ich immer sagen.
Wanda Sykes heißt die Schauspielerin und Comedian. Und ich habe wenig Ahnung von ihrer Arbeit. In diesem Film funktioniert es einfach so gar nicht. Und es ist. Der Film ist irgendwie 80 Minuten lang, so extrem kurz, fühlt sich aber saulang an. Also, Leute sagen ja immer, dass zum Beispiel, oh Gott, jetzt will mir gerade der Titel nicht einfallen vom dreieinhalbstündigen Martin Scorsese-Film.
Killers of the Flower Moon oder Killers The Irishman.
Ich meinte aber Killers of the Flower Moon, der immer wieder auch zu lang genannt wird von vielen Leuten. Ich finde, Killers of the Flower Moon hat sich wirklich angefühlt wie ein Kurzfilm im Vergleich zu Rettet Bikini Bottom.
Es ist, ja. Ich weiß auch nicht, was ich dazu alles noch sagen soll, aber du hast recht, vor allem, was ich halt, also ich bin ein extremer SpongeBob-Fan, also wirklich, ich habe jetzt auch nochmal so einen kompletten SpongeBob-Deep-Dive gemacht, nachdem ich den Film gesehen habe, um nochmal irgendwie die guten Sachen davon zu sehen, und das hat mir nochmal gezeigt, ey, SpongeBob ist wirklich eine fantastische Serie, und ich würde das fast auf eine Stufe stellen mit den Simpsons. Die Simpsons bedeuten für mich, glaube ich, immer nochmal deutlich mehr, aber SpongeBob ist so echt kurz dahinter. Und vor allem in den ersten 4 Staffeln und dem ersten Film haben die da wirklich so Peak-Cartoons rausgehauen. Und Steven Hillenburg, der leider verstorben ist, der Schöpfer von SpongeBob, hat auch wirklich so diesen eigentlichen Masterplan gehabt. Okay, wir haben diese 4 Staffeln, wir haben diesen Film erzählt. Damit bin ich eigentlich durch und habe diese Figur, also mehr kann ich eigentlich nicht erzählen. Und dann hat Nickelodeon aber gesagt, ey, SpongeBob ist schon so unser Aushängeschild und da machen wir natürlich noch mehr.
Ja.
Und dann ist halt jetzt im Endeffekt, kann man sagen, dass SpongeBob echt mittlerweile tot ist und sie hauen halt echt solche Filme raus und es tut auch schon irgendwie so ein bisschen weh, wie du auch so gesagt hast, diese Live-Action-Sachen, die hat man ja immer in SpongeBob drin gehabt, aber es waren auch immer nur Segmente. Und hier ist, nimmt dieser Live-Action-Teil die Hälfte des Films an und das ist einfach zu viel.
Weil und das Problem ist aber auch, dass dieser Teil, diese Hälfte, spielt sich aber auch nur in diesem einen Raum ab, in diesem Labor. Also es wird auch wahnsinnig repetitiv und langweilig. Und es sind auch immer nur dieselben drei Schauspieler und Schauspielerinnen und es ist halt, die überzeugen noch nicht mal, wir erfahren auch kaum etwas über diese Figuren und es ist echt langweilig.
Es ist
super lahm.
Ich finde es auch voll langweilig und auch wirklich schlecht. Ich meine, so früher diese Live-Action-Sachen hatten totalen Charme, weil es gab damals noch diese Live-Action-Sachen waren immer so mit Patchy dem Piraten, wo das so wirklich so richtig gewollt schlecht und campy war. Und hier wirkt es einfach nur, okay, gut, wir haben eigentlich das Budget und es hat auch einfach nicht mehr den Charme, weil man weiß, die haben so das Geld und machen dann trotzdem einfach nur sowas da, was dabei rumkommt. Und was ich auch wirklich ganz, ganz schlimm finde, ist, das ist ein Sandy Cheeks-Film. Mhm. Und es gibt, du erfährst, ich glaube, ihr einziger Character-Trait, den man hier erfährt, ist, oh, sie hat eine Familie. So, und das ist das Einzige, was sie hat.
Ja.
Und diese Familie wird gesprochen von Johnny Knoxville und Craig Robinson, wo ich so bin, okay, dann verstehe ich auch hier nicht, wer dieses Publikum ist. Weil dieser Film ist auch kindlicher als die alten SpongeBob-Folgen. Aber hat dann so Stars wie Johnny Knoxville, den kein Kind mehr auf dieser Welt kennt.
Ja, also diese außergewöhnlichen Gags, für die SpongeBob ja eigentlich bekannt ist, bei denen ich selbst mit jetzt auch mit Mitte 30 mich noch kaputt lachen kann und von dieser gesamten Kreativität und diesem Irrwitz immer noch begeistert bin, der hat in diesem Film einfach von vorne bis hinten gefehlt.
Total.
Also da kommt, bei mir ist kein einziger Gag angekommen.
Nee, überhaupt nicht.
Und das fand ich wahnsinnig schade. Also, dass das natürlich SpongeBob auch immer was Kindliches hat und auch von Kids gefeiert wird und so weiter, natürlich, ist klar, das steckt in der Figur. Aber so dieses gewisse Etwas hat gefehlt. Vorne und hinten. Also in keiner Sekunde gab es das. Ich möchte nur eine Lanze brechen für den Mops, für den Hund.
Ja, der Mops.
Der war cool.
Der war toll. Aber ich hab auch Angst, dass der nicht gut behandelt wurde am Set.
Meinst du? Wer weiß, ja.
Oder was du gerade eben angesprochen hast, SpongeBob hatte wirklich auch einen richtig einzigartigen Humor. Und das hat SpongeBob auch so ausgezeichnet, dass man so experimentierfreudig war. Ja. Also wirklich sehr viel bizarre Elemente drin hatte.
Ja.
Und auch mal sich getraut hat, einen Gag, weiß ich nicht, 3 Minuten durchzuziehen.
Ja.
Und das hat funktioniert. Und hier funktioniert es wirklich gar nicht. Es ist wirklich so nach Schema F runtergerattert. Man macht hier wirklich so die Standard-Gags. Und das ist einfach schade, dass SpongeBob zu sowas verkommen ist.
Mhm.
Und ich möchte hier auch nochmal wirklich empfehlen, die Folge Texas, in der Sandy Cheeks Heimweh nach Texas hat.
Ja.
Und SpongeBob wirklich richtig liebevoll mit Bikini Bottom versucht, für Sandy so Texas im Bikini Bottom zu rekreieren. Das hat so viel mehr Charme, so viel mehr Emotionalität und bringt Sandy so viel mehr Charakter in wirklich so 10 Minuten schafft es, diese Folge Sandy mehr Charakter zu geben als dieser gesamte Film.
100%. Ich war ja auch, also ich habe schon lange auch kein SpongeBob mehr geguckt. Ist jetzt nichts, was mich jetzt in meinem Alltag. Deswegen sage ich ja, ich bin schon irgendwo Fan und habe SpongeBob früher sehr gemocht, sehr geliebt. Mittlerweile aber ist es irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Aber deswegen habe ich mich auch gefreut, mich wieder in diesen Film zu begeben und mich wieder in die Welt von SpongeBob zu begeben und habe mich schon gefragt, wie wird dieser Film mich wieder abholen?
Mhm.
Und es beginnt halt einfach damit, dass dieser Kran kommt und rettet Bikini Bottom einfach hochzieht.
Das kommt auch so super plötzlich.
Das kommt aus nichts, ja. Damit beginnt der Film.
Genau, Sandy ist so, oh, ich hab auf dem Radar was. Oh nein. Und dann kommt halt dieser Kran und hebt Bikini Bottom raus.
Und so sehr wir auch kurze, rasante Filme auch mögen wollen, dann sind halt 80 Minuten vielleicht auch einfach nicht genug.
Total.
Um da irgendwie so ein bisschen Fallhöhe zu kreieren. Dir fehlen halt die 10 Minuten vorne weg, um irgendwie die Geschichte um Sandy Cheeks und SpongeBob nochmal neu aufzubauen. Auch wie mit Patrick Starr in diesem Film umgegangen wird. Der ist so eine Randnotiz.
Total.
Hat ein paar wahnsinnig schlechte Gags. Und es ist Patrick Starr!
Ja.
Also es ist total, also von vorne bis hinten eins. Ich sehe gerade, du hast sogar dein SpongeBob-Shirt angezogen.
Ja, ich hab extra mein SpongeBob-Shirt angezogen. Und was man diesem Film aber anrechnen kann, er ist der bessere Twister. Denn in diesem Film kommen tatsächlich zwei Twister vor. Und es gibt ein fliegendes Rind. Es gibt ein fliegendes Rind und da war ich so, okay.
Das hat sich abgeholt.
Das hat mich abgeholt, das ist definitiv besser als Twisters. Aber was ich auch noch so super interessant finde, wenn hier wirklich die Stars Johnny Knoxville und Craig Robinson sind, das zeigt ja schon mal, dass man auch einfach nicht mehr die Stars kriegt, weil früher hattest du David Bowie als Gastauftritt, Johnny Depp, Pink, gibt's ein ganzes Special, wo sie sogar noch einen Song über hier Scoreboot singt. Und das ist
David Hasselhoff.
Und
dieser riesige David Hasselhoff-Figur auf den
richtig reiten. So, und das ist aber auch noch so viel.
Keine Figur, es ist David Hasselhoff.
Nee, die haben das Prop.
Das konnte man kaufen.
Großartig.
Fünf Meter oder so. Hätten wir uns
hier nicht gebraucht. 5 Meter?
Ja.
Krass.
Ja, und es ist crazy. Und ich finde, das ist halt diese Liebe fürs Detail, die du gar nicht mehr so merkst. Und auch, dass wirklich einfach nur Craig Robinson und Johnny Knoxville als Stars jetzt noch so übrig sind, die man an Land.
Wer ist nochmal Craig Robinson?
Der hat auch in sehr vielen Komödien mit. Wenn du ihn googelst, dann kennst du ihn safe.
Der Name sagt mir gerade nichts. Das ist ein Basketballer. Ach so, ja, natürlich, selbstverständlich. Der in Brooklyn Nine-Nine mitspielt, in The Office mitspielt. Der spielt den Lagerarbeiter in The Office, genau. Der ist es.
Also immer so ein bisschen
Comedy auf jeden Fall.
Aber so ein bisschen Side-Character in Serien, ja.
Ja, sehr schade. Rettet Bikini Bottom ist unserer Meinung nach zumindest eine riesige Enttäuschung. Glaubst du, dass das die meisten Leute und auch vor allem die SpongeBob-Fans auch teilen werden? Oder glaubst du, dass wir da Outlier sind, die eher.
Nee, also ich glaube, das werden alle unterschreiben. Also ich glaube nicht, dass es da irgendjemanden gibt. Weil so. Ich glaube, alle SpongeBob-Fans gucken SpongeBob immer noch, um nur noch zu sagen, ey, das ist ja richtig scheiße geworden.
Ja.
Es gibt ja auch so diese Camp Coral-Serie, die auch wirklich eher für Kinder gedacht ist.
Ist nämlich, sorry, dass ich gerade unterbreche, aber das ist von der Typ, der Cass heißt, der dieser Künstler, dieser Animation-Künstler, der diesen Film geschrieben hat, hat auch an diesem Camp Coral gearbeitet.
Und diese Serie ist auch schon umstritten bei Fans, weil die einfach die Lore von SpongeBob retconnt.
Ja.
Und auch wirklich so zum Beispiel die Tatsache, dass SpongeBob da Gary schon kannte und auch Sandy und alle möglichen Figuren, die sich da in diesem Camp kannten, was halt einfach nicht stimmt.
Es geht um SpongeBobs Kinderjahre.
Genau.
Ja, ich habe die nie gesehen zum Beispiel.
Und die ist halt wirklich eine Kinderserie und es wurde auch schon so gesagt, ja, die ist dann doch nicht Canon. Mhm. Aber ja, die ist auch schon sehr umstritten. Generell ist alles, was bei SpongeBob aktuell rauskommt, sehr umstritten. Was ich dann aber wiederum noch toll finde, ist, dass Nickelodeon SpongeBob öffentlich als homosexuell geoutet hat.
Also tatsächlich?
Die haben das ja, tatsächlich hat Steven Hillenburg früher auch immer, haben alle damit so ein bisschen gespielt und es ist einem nie so richtig aufgefallen, aber jetzt, wo ich die alten Folgen nochmal gesehen habe, ist es so, ja, doch, die haben schon sehr viele so Gags darüber gemacht und hier in dem Rettet Bikini Bottom Film haben sie es ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass SpongeBob da diesen einen sehr anhimmelt.
Also ich muss ehrlich sein, ich habe mich noch nie für die Sexualität von SpongeBob in irgendeiner Weise interessiert. Und egal, in welche Richtung es geht.
Total. Und ich finde auch, das ist eben so das Schöne an SpongeBob, dass es halt wirklich so alles sein kann. Und ich finde auch, SpongeBob ist für mich auch so, im Gegensatz zu anderen Cartoons aus den 90s, so, SpongeBob ist so eine liebevolle, gutmütige und auch etwas leichtgläubige Figur und hat auch nicht so diesen Zynismus von vielen Cartoons aus den 90ern. Und ich glaube, das hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen entgegengestellt. Und ich weiß nicht, SpongeBob fühlt sich für mich immer an wie nach Hause kommen, aber nur halt die ersten 4 Staffeln und nicht das hier.
Ja, ja, das hier auf gar keinen Fall. Das hier ist wie in die Hölle kommen.
Ja.
Das ist in ein Zuhause, also, dass du schleunigst Fuck, jetzt habe ich den Witz verbockt, jetzt weil mir ein Wort nicht eingefallen
ist. Das ist okay.
Ja, wie der Film, genau.
Film. Also,
wie ein Zuhause, wo das, wie heißt denn das, wo Jugendservice, wie heißen die Leute, die Kids aus schlimmen Zuhausen befreien?
Oh Gott.
Mein Hirn funktioniert
gar nicht mehr. Jugendamt?
Das Jugendamt, das ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Jugendservice.
What?
Das ist wie ein Zuhause, das vom Jugendamt, das ist wie ein Rettet Bikini Bottom ist wie nach Hause kommen in ein Zuhause, das vom Jugendamt kontrolliert werden sollte. So sollte der Gag eigentlich funktionieren.
Ey, ich finde ihn gut, ich finde ihn immer noch gut. Das sind so,
wenn er mir direkt geklappt hätte, dann wäre der richtig gut.
Okay, gewesen. Schwamm drüber?
Schwamm drüber.
Kommen wir.
Also, ja, darf ich noch kurz einmal sagen,
so eine Sache Film sagen, ist natürlich.
Totale Algengrütze. Das
Algengrütze, okay.
Den wollte ich noch bringen. Ja, so
über der Zerstörung. Am Wochenende ist eine Bombe gedroppt worden in San Diego auf der Comic-Con.
Wow.
Von Marvel.
Okay, gut.
Das war jetzt aber auch keine Überleitung.
Nein, die hat er ja voll kaputt
gemacht. Ja, aber.
Egal. Es war Comic-Con. in San Diego. Und da wird ja immer präsentiert von vielen, was es Neues geben wird. So auch von Marvel. Und die haben natürlich angekündigt, wie es weitergeht im MCU. Und wir wissen ja bereits, dass es die Thunderbolts geben wird, also den Film Thunderbolts. Moment, Thunderbolts-Serie oder Film?
Film.
Ja. Ja. Genau, Thunderbolts als Film. Fantastic Four wird kommen, und zwar in einem 50er-Jahres-Setting.
So retrofuturistisch.
Da wurde jetzt auch ein Trailer, wurde dann auch gezeigt. Man kann auch schon ein paar Sachen sehen auf YouTube, wenn man das gerne möchte.
Mit Pedro Pascal,
First
Steps ist genau. Der Zweittitel.
Und wir haben uns hier im Büro auch schon so ein bisschen gefragt, boah, wie machen die das, ne? Fantastic Four kannst jetzt nicht einfach ins MCU werfen und sagen, ja, die waren schon immer da. Und während der letzten Aktion gab es die einfach nicht. Das ist ein Paralleluniversum natürlich.
Mhm.
Und sie werden das irgendwie wahrscheinlich so machen, dass sie dann bei uns, also ins aktuelle MCU-Universum reinkommen werden irgendwie. Aber das größte Ding, was sie gedroppt haben, ist der neue große Gegner im MCU. Und das ist einer, der mich wirklich freut. Und zwar einer der größten Widersacher, die Marvel hat. Dr. Doom.
Ich wollte gerade fragen, die Figur oder der Schauspieler, was
und ja, das genau. Und dann haben sie revealed, wer wird Dr. Doom spielen? Und es war so, es gab jede Menge Dr. Doom Kostümierte auf der Bühne.
Ich meine, bevor wir alle haben es mitbekommen, bevor wir es droppen, wen hättet ihr denn sonst gerne gesehen in der Rolle?
Ach, wen anders?
Ja, ist das so? Ja. Ich auch. Also, wenn sie halt inhaltlich nicht damit arbeiten, dass es Robert Downey Jr. ist, dann finde ich es, oh, hoppala, jetzt habe ich es schon gesagt.
Also Tony Stark, Iron Man, meinst
du? Genau, also wenn sie inhaltlich damit nicht arbeiten, warum er aussieht wie Tony Stark, dann finde ich es wirklich schwach, weil dann hätte es wirklich jeder andere sein können.
Also es gibt mehrere Möglichkeiten, was es sein kann. Die Comics bieten jetzt nicht eine hundertprozentige Lösung dafür.
Die wird es aber geben.
Es wird sich irgendwas, also ich finde es ein bisschen komplizierter. Also gucken wir uns erst noch mal Dr. Doom an. Dr. Doom ist Victor van Doom. Der kommt aus Latveria und ist seit 1962 bereits bei Marvel am Start.
Ja.
Seine Background-Story ist, er ist Sohn von zwei Eltern, die Roma sind. Mhm. Und Latveria war ein unterdrücktes Land. Also Latveria ist ein fiktives Land zwischen Rumänien, Ungarn, da in der Ecke. Und ja, seine Mutter hatte Zauberkräfte tatsächlich. Und hat sich auf einen Deal mit Mephisto, also dem Marvel-Teufel, eingelassen, um gegen diese Terrorherrschaft vorzugehen. Sie wurde natürlich von Mephisto verarscht und ihre Seele brennt für immer in der Hölle. Sein Vater Werner hat dann versucht, den jungen Victor abzuhalten von der Magie, bla bla bla. Ist dann aber auch umgekommen und dann ist Victor bei Boris aufgewachsen, einem Freund von seinem Vater. Ist dann zur Magie gekommen und hat dann ein Studium in den USA angefangen mit Reed Richards von Fantastic Four.
Mm.
Und beide waren so ein bisschen Konkurrenten, weil sie beide halt super intelligent sind. Und Reed Richards hat dann Dr. Doom, beziehungsweise Victor von Doom aufmerksam gemacht, hey, du hast da einen Fehler in deinen Berechnungen. Und Victor von Doom ist ultra arrogant, hat gesagt, nee, passt nicht. Und dabei hat er sich schwer verletzt bei dem Experiment und hat sich zurückgezogen und hat in Tibet bei Mönchen gelebt und hat dadurch noch mehr Kräfte bekommen und seine Maske, die er sich hat schmieden lassen, noch heiß auf sein Gesicht gedrückt und wurde damit noch mehr entstellt. Ja, und hat sich dann aufgeschwungen zum Herrscher von Latveria und
zum Tyrann.
Genau, und ist tatsächlich, was Marvel angeht, mit der stärkste Antagonist, den es gibt, aber auch den interessantesten, weil er eigentlich auch die besten Motive hat. Wer will eigentlich nur die Seele seiner Mutter aus der Hölle retten?
Mhm.
Das ist sein Ding. Und er ist nicht einfach nur so, wie es in den Filmen dargestellt wird. Es gibt ja Fantastic Four, die Filme, wo er drin ist. Und das ist
oder Fan-Fasting.
Die Anti-Dr.-Doom-Filme. Ja. Leider absolut daneben. Das Krasse, um nochmal zu zeigen, wie krass Dr. Doom ist. Dr. Doom hat sich mit Thanos angelegt. Und Thanos hat ihm gesagt, ja, immer, was bist du denn für einen mächtigen Gott? Daraufhin hat Dr. Doom zugegriffen und einfach sein komplettes Skelett aus dem Körper gerissen und Thanos gekillt. Dr. Doom hat mehr magische Kräfte als Dr. Strange.
Mhm.
Er ist super intelligent, super krass, was Wissenschaft angeht. Also Latveria ist im Marvel-Universum die militärische Macht, was so Technik angeht. Der hat eine Zeitmaschine, der hat eine Dimensionsmaschine. Also was mit Dr. Doom kommt, ist krass fürs MCU. Jetzt ist die Frage aber, was ist die Geschichte mit Robert Downey Jr.?
Ja, also Leute sprechen ja bereits über die Comic-Reihen, in denen es bereits Crossover gab. Es gibt ja die Verbindungen in den Comics, Infamous, Iron Man zum Beispiel, ja, wo Dr. Doom zumindest kurz mal Iron Man wird.
Ja, also er klaut sich die Rüstung von Iron Man, weil Iron Man tot ist. Und es gibt dann, ich glaube, 12 Comicbände darum, wie er sich dann quasi, weil er eigentlich im Inneren ein Held sein möchte, dann und die anderen überzeugen muss.
Gibt es so ein What-If-Comic?
Genau, es gibt What-If, dann ist Tony Stark wirklich Iron Man, also dann ist einfach die Geschichte da umgedreht.
Aber ich meine, genau das ist ja gerade die Frage und das weiß man ja auch noch nicht, soweit ich weiß. Wird Robert Downey Jr. jetzt wirklich einfach eine andere Figur spielen, so wie Chris Evans es ja auch getan hat, ne, erst bei den Fantastic Four und dann als Captain America. Und jetzt ist halt die Frage, wird Robert Downey Jr. einfach eine andere Rolle spielen oder wird es in irgendeiner Form, werden die Russo-Brüder in diesen beiden Avengers-Filmen, die jetzt angekündigt sind, nämlich Doomsday und Secret Wars, wird das in irgendeiner Weise umgekehrt, dass Iron Man sich, also Tony Stark, Dr. Doom wird?
Und die Frage ist natürlich, Dr. Doom trägt ja eine Maske und die legt er eigentlich nicht ab. Je nach Hintergrundgeschichte ist er halt mal mehr, mal weniger vernarbt oder entstellt darunter.
Ja.
Also im Original hat er tatsächlich nur so ganz, ganz wenig Scars, also Narben im Gesicht. Und in anderen Versionen ist er halt wirklich auch ohne Nase und sonst irgendwas. Also sieht man überhaupt Robert Downey Jr. überhaupt in irgendeiner Art und Weise?
Also ein Mandalorian-Ding.
Ja, genau. Oder man wusste auch, super täuschend ist, dass es immer nur ein Stuntman ist, der da rumtanzen sieht. Das ist halt so die Frage jetzt.
Also das größte Gerücht ist ja, oder die größte Vermutung, dass sie Fantastic Four vor Galactus fliehen. Das ist jetzt auch eine ziemlich krasse Neuerung, dass Galactus auch in dem Fantastic
Endlich.
Four vorkommen wird. Und dann Erde 616 erreichen und Doom mitbringen. Und vielleicht ist die TVA da auch in irgendeiner Form beteiligt.
Ja.
Wer weiß. Ich meine, das sind alles Gerüchte, alles Spekulationen. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass Dr. Doom eine Kultfigur aus den Comics ist. Eine legendäre Figur, die auf gar keinen Fall, also die mit Respekt behandelt werden sollte und nicht so als B-Character. Mhm. Wo man dann einfach auch mal, also es ist ja der größte Vorwurf, dass Marvel einfach frustriert und verzweifelt ist. Ich meine, jetzt hat selbst Deadpool 3 mal im MCU kanonisch bestätigt, dass das gerade einfach eine echt beschissene Zeit für Marvel ist, in der auch viele mittelmäßige, wenn überhaupt, Filme rauskommen. Ich finde zum einen, also allein der Medienrummel, den das kreiert hat, ist spektakulär.
Total.
Also das hat auf jeden Fall geklappt. Mhm. Und vor allem diese gesamte Jonathan Majors Kontroverse, die ist ja damit auch abgehakt. Also ich meine, Kang Dynasty wird nicht mehr kommen.
Aber ich finde das schon krass, wenn du mal so darüber nachdenkst. Es ist ja alles eher auch so ungefähr ein Jahr alt, diese Sache. Und dass sie dann diesen Plan schmieden mussten.
Ja.
Und dementsprechend auch Drehbücher anpassen müssen. Und generell, also wirklich so den Plan, den sie kreiert haben, ist halt durch diese Jonathan Majors-Geschichte komplett eingestürzt. Und dann mussten jetzt Dr. Doom aus dem Boden heben.
Ärmel schütteln,
der ja vorher Kang eigentlich war. Und dementsprechend mussten die ja dann auch wahrscheinlich Fantastic Four anpassen und auch umschreiben, weil Dr. Doom war ja vielleicht gar nicht auf der Agenda, bevor der da irgendwie jetzt geschrieben wurde. Also deswegen habe ich auch ein bisschen die Angst, dass es jetzt wirklich wie so ein schneller Move wirkt und dadurch eben auch die Drehbücher leiden.
Ich finde, abwarten, also ich meine, wir können es jetzt noch nicht sagen. Vielleicht fällt denen ja eine unglaublich geniale Geschichte ein, auch Tony Stark irgendwie da mit einfließen zu lassen und es so, dass es total Sinn ergibt, dass Robert Downey Jr. das spielt und Dr. Doom wird.
Ja.
Also ich persönlich sage einfach, es ist noch zu früh. Ich sehe auf jeden Fall, dass zuvor niemand über Avengers 5 und 6 gesprochen hat. Und jetzt ist es in aller Munde. Also so schlecht kann der Move meiner Meinung nach gar nicht gewesen sein.
Niemand redet mehr über Harrison Ford.
So, Und das ist eigentlich ein krasses Ding. Also ich finde das schon sehr, sehr stark und auf jeden Fall marketingtechnisch einer der schlauesten Moves überhaupt. Weil vorher war ja für alle das MCU, wir können schon mal ehrlich sein, das MCU war tot für die meisten.
Sind seit Endgame ist ja wirklich nur so.
Sind wir wirklich ehrlich?
Ist am Boden, ja.
Ja, so. Und jetzt ist es wirklich so, alle haben irgendwie wieder Bock. Und also sind zumindest sehr daran interessiert, was sie daraus machen.
Bock ist, weiß ich nicht.
Ja,
ich glaube, viele, also wir haben ja auch eine Umfrage gemacht bei uns auf Instagram und dabei gab es auch sehr, sehr viele kritische Stimmen, die das gar nicht feiern, die auch sagen, das ist einfach ein Verzweiflungsmove, eine Verzweiflungsaktion. Ich sage, ich weiß es nicht, abwarten. Mal gucken, wie es ist. Vielleicht, also den Russo-Brüdern kann man ja zumindest mal diesen Vertrauensvorschuss geben.
Aber auch nur im Marvel, weil abseits davon haben die auch nur
Bullshit. Nein, auf jeden Fall.
Also wirklich, ja. Hier The Gray Man auf Netflix war ja auch wirklich komplett für die Katze. Also ich glaube auch, dass sie.
Aber wir sprechen von Marvel.
Ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, dass sie sich gedacht haben, okay, gut, für uns ist es auch ein sicherer Move, einfach nochmal zu Marvel zurückgeben. Da kennen wir uns aus, das können wir machen.
Ja, und Catching.
Der Paycheck für Robert Downey Jr. muss
horrend sein. Ja.
Ich fand es ein bisschen weird, weil ich war ja nach Iron Man 2, 3 jetzt nie so riesen Fan von Tony Stark und Robert Downey Jr.
Mhm.
Allerdings alles, was danach kam, was er gemacht hat, so Oppenheimer auch, ne?
Ja.
Großartig. Also da konnte er irgendwie nochmal zeigen, so ich kann noch mehr als diesen arroganten Typen.
Ja.
Jetzt steht er da auf der Bühne, reißt sich diese Maske runter und hat halt wieder diese, also für mich saß so etwas zu viel Selbstbewusstsein, das schon sehr krass in Arroganz reinging, so in seinem Auftreten. So, oh.
Also wenn jemand.
Aber das passt halt zu Dr. Doom.
Ja.
Wiederum. Und ich hoffe halt, dass er halt als Charakterdarsteller, der er sein kann, das in diese Rolle bringt, weil ein Gegner, das ist ja Marvels Problem, Gegner sind immer so ein bisschen.
Definitiv.
Und Dr. Doom eine gute, glaubwürdige Hintergrundgeschichte zu geben, dass man da, okay, der hat ein Motiv und man hasst ihn nicht nur, sondern denkt, oh Gott, ja, ich verstehe es irgendwie so. Dieses Darth Vader-Ding halt so ein bisschen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tierisch Bock auf den Fantastic Four-Film mit Galactus, mit Dr. Doom, retrofuturistisch.
Ja,
das ist Pedro Pascal. Das
Joseph Quinn und Vanessa Kirby und.
Von daher, also ich bin da wirklich sogar, ich war schon immer extrem kritisch, was das MCU angeht und habe mich eher so immer mitreißen lassen. Ich habe ja schon beim ersten Avengers-Film, als ich den damals gesehen habe, Leute, ich überhype das alles. Und trotzdem sitze ich hier und sage halt, irgendwie haben die es geschafft, mich wieder so ein bisschen zu hypen. Und ich meine, wenn es jemand kann, dann ist es Robert Downey Jr., der jetzt zuletzt in der Miniserie The Sympathizer auch wieder 7 verschiedene Figuren gespielt hat, die alle unterschiedlich sind. Also wenn das jemand kann, dann er.
Meine große Befürchtung ist, dass er sich da jetzt wieder auf so ein Vertragschaos einlässt und auch wirklich hauptsächlich jetzt wieder Marvel macht, wie er das damals so gemacht hat und dann nebenbei keine Filme, beziehungsweise dann auch wieder so ein paar Disney-Gurken gemacht hat.
Doolittle.
Ja, Doolittle.
Unerträglich.
Ja. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass er jetzt einfach so ist, nee, ich mache auch jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe, weil ich habe jetzt hier alles erreicht, was ich erreichen wollte. Er hat einen fucking Oscar. Und,
er ist so quasi Mr. MCU geworden.
Ja, ne? So. Also ich meine, er ist nochmal das Gesicht vom MCU. Ja, absolut. So. Deswegen.
Der es gestartet hat und der es wahrscheinlich als letzter noch das Licht ausmachen wird.
Ja, aber
bis er 90 ist.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es hat auch sehr starke Parallelen zu Deadpool und Wolverine.
Ja.
Aber jetzt kommt tatsächlich die Sachen, die ich immer haben wollte im MCU. Und das ist so für mich so, ja, ich habe schon Bock drauf. Galactus, Fantastic Four, go for it.
Absolut.
Und wenn es jetzt einmal gut umgesetzt wird, gerade Fantastic Four hat so viele Anläufe gebraucht.
Ich meine, man braucht sich ja auch nur mal in den Comics umzuschauen, bei Marvel, aber auch bei DC vor allem. Man kann ja wunderbare Multiversumsgeschichten erzählen.
Ja.
Die gibt es ja, die Möglichkeiten gibt es. So richtig mindblowing, krassen, geilen Scheiß. Bisher hat es das MCU halt einfach nicht geschafft, aber ich finde auch, das liegt auch ein bisschen auch daran, weil die linke Hand nicht wusste, was die rechte tut. Es wurden ständig neue Storylines aufgemacht, neue Sachen etabliert, die aber für diese Gesamtgeschichte irgendwie halt nicht funktioniert haben. Und dann waren vielleicht die einzelnen Filme sogar irgendwie ganz okay, aber so im Gesamtkonzept hat es halt nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt das aber mal wirklich komplett neu denken und wir wieder einen Oberbösewicht haben und diesmal klappt es auch, und ich meine, Robert Downey Jr. ist ja irgendwo auch eine sichere Bank im Gegensatz zu so einem, ich glaube, das mit Jonathan Majors, dass da sowas in der Art passiert, damit haben die einfach nicht gerechnet.
Natürlich
nicht. Es war so ein kompletter,
Bei Robert Downey Jr. früher natürlich auch nicht gerade.
Ja,
aber früher ist das, das Stichwort.
Ja.
Und deswegen, ich persönlich sage, ich weiß, ihr seid eher kritisch, was Robert Downey Jr.'s Casting angeht.
Wen hättest du denn gewünscht?
Ich bin gespannt.
Die Frage habe ich eben schon gestellt.
Deswegen, weil du es ja noch nicht beantwortet hast, deswegen würde ich gerne.
Ich habe noch null darüber nachgedacht.
David Hasselhoff finde ich stark.
Ja. Der ist eigentlich Dings, ne?
Also. Ja, stimmt, der spielt ja in Guardians mit.
Nee, und Dings hat er gespielt.
Wen?
Ach komm.
David Hasselhoff hat aber auch in den Guardians mit
gespielt. Nein, David Hasselhoff ist Dings gewesen.
In SpongeBob spielt er.
In SpongeBob spielt er mit, ja.
Kurz weiter. Und in den Guardians of the Galaxy hat er auch so einen Song gemacht, extra noch dafür.
Ich sag Ben Mendelsohn.
Nick
Ben
Fury. Oh,
aber der hat doch auch schon in Marvel mitgespielt.
Ja, ist aber doch egal.
Okay, das David Hasselhoff ist Nick Fury.
Bitte?
David Hasselhoff ist Nick Fury.
In den 80ern, oder?
90ern sowas.
90ern, ne.
Hat er Nick Fury gesprochen?
Ja. Nee, gespielt.
Oh, okay.
Nicht gesprochen, gespielt. Es gibt einen Nick Fury-Film.
Okay, wow. Ja,
ich glaube, ich habe den nie gesehen.
Wow.
Glaube ich nicht.
Ja. Okay, hat er da auch eine Augenklappe?
Ja.
Und sonst habt ihr noch Namen? Wer würde zu Dr. Doom passen?
Boah, es ist, ich finde es super schwierig.
Ja.
Darf auch nicht zu jung sein, darf auch nicht. Don Jim ist schon relativ alt, ne? Das ist so das Ding.
Ich fände es einfach wirklich mal funny, wenn Leonardo DiCaprio wirklich mal ins MCU kommen würde und sowas machen würde.
Das wäre schon funny.
Aber der war, das passt, der war nämlich der Mann in der eisernen Maske.
Stimmt.
Ja, oh ja, ja,
absolut wahr.
War dieser Film.
Na gut, aber
verdrängt.
Natürlich fragen wir, stellen wir auch die Frage in die Community, wie findet ihr das, dass Robert Downey Jr. jetzt im MCU Dr. Doom spielen wird? Und Maris zeigt gerade Lenny das Poster zu.
Nick Fury.
Nick Fury.
David Hasselhoff.
Ja. Okay. Ich weiß aber eine Sache ganz, ganz sicher. Ja. Egal, was sich die Russo-Brüder so einfallen lassen, in welchem Fieber waren, es wird hundertprozentig nicht so schlecht wie Spieleabend.
Ah, jetzt sind wir da.
Lenny?
Ja?
Ich möchte dich erwürgen dafür, dass du mich. Nein, hast du nicht. Du hast mich überhaupt nicht dazu gedrängt. Das war meine eigene Entscheidung. Ich bin ein erwachsener Mann. Und
Wollte ich sagen.
Vor allem, du hast es auch in dem Podcast gar nicht gesagt, so von wegen, guck den mal Alper. Ich habe einfach
mach ich mal.
Ja. Nee, es hat mich interessiert. In Spieleabend geht es ja um ein junges Paar. Ich habe gerade die. Ich habe das auch nicht vorbereitet.
Eine hieß Pia. Ich glaube, die hieß Pia und er hieß.
Das muss Axel Stein mitspielen.
Ja. Ja. Aber die Schauspielernamen: Es sind Janina Uso und Dennis Mojen. Die
Figur hieß Pia, so das wollte ich
genau
sagen.
Genau. Pia und Jan.
Ja.
Sind ein Paar. Haben sich im Park kennengelernt. Und sie nimmt ihn mit zu einem ihrer heiligen monatlichen Spieleabende mit ihrem Freundeskreis, mit dem sie schon seit langer, langer Zeit angebandelt ist. Dazu gehört ihre beste Freundin Caro, ihr Mann Oliver. Dann gibt es da noch die Sheila, das ist so eine Freundin, die sie gerade in einer Trennung befindet. Wobei eigentlich befindet sie sich nicht in der Trennung. Sie hat sich getrennt, will es nur nicht wahrhaben. Und dann gibt es noch den Kurt, der aber von allen nur Kay genannt werden möchte und der einfach nur weird ist. Ich weiß noch nicht, was die Figur sein sollte. Ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden.
Was ist das für eine Kartoffelgang, sag mal?
Es ist der schlimmste Freundeskreis, den du dir vorstellen kannst. Ich frage mich auch, warum sind die alle befreundet?
Ja, und genau, dann gibt es noch aber, und das ist dann der große Curveball in dieser Komödie, dass dann doch noch jemand auftritt und zu dieser Party kommt, zu diesem Spieleabend, nämlich Matthias. Und das ist der Ex-Freund von Pia, der noch sehr an ihr hängt und der auch aktiv versucht, auf diesem Spieleabend sie zurückzuerobern. Und der erste große Konflikt an diesem Spieleabend ist aber, dass Jan, also der Protagonist, um den es geht, dass er den geliebten Kakadu von Axel Stein, so des random. Hausbesitzers, aus Versehen aus dem Haus lässt. Und dann kommt sein bester Freund, nämlich Edin Hasanovic, der versucht, diesen Kakadu wieder einzuholen.
Aber der heißt Helmut Kohl und das ist der einzige
gute Gag. Das ist ein guter
Gag. Was haben deutsche Komödien mit diesen ganzen Tierjokes? Ich meine, schon bei Voll Normal gibt es einen Hund, der fast in eine Porsche zerquetscht
wird. Der erste Gag in diesem Film ist, dass der Hund von Jan den Hund von Pia besteigt.
Das ist
der erste Gag in diesem Film. Und ich wollte nach 2 Minuten bereits diesen Film ausmachen. Noch viel schlimmer ist das, wie so Spieleabende allgemein so dargestellt werden. So Spieleabende sind nur was für Nerds und Spießer. Es sind unglaublich unsympathische, unwitzige Figuren, meiner Meinung nach, in einem ebenso unsympathischen Film. Es ist genau wie Lenny sagt, meiner Meinung nach auch der oberflächlichste und vor allem auch gemeinste, fieseste Freundeskreis, der mir je so untergekommen ist. So, wenn du solche Freunde hast, dann brauchst du wirklich keine Feinde mehr. Klar, lebt ein Film von Konflikten. Aber ich meine, das Beispiel, wir nennen es immer wieder Game Night, diese US-amerikanische Komödie, die ebenfalls sich sehr um Brettspiele und Spieleabende dreht, ist ein Meisterwerk im Vergleich dazu. Und das ist eh auch allgemein ein sehr guter Film. Axel Stein kommt rein und fragt Jan, das ist so die erste Frage, die er ihm stellt, ist, und was sind so deine Lieblingsspiele? Eher so Strategie-Brettspiele oder Quick and Dirty Karten? Das sind so Sätze, die noch
Quick and Dirty Karten?
Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das sind so Fragen, so Sätze, die noch nie ein Mensch in der Realität mal ausgesprochen hat, die sich halt irgendjemand ausgedacht hat, die so gar keinen Sinn ergeben, um nur halt um diese Figur von Axel Stein so als wahnsinnig nerdy zu inszenieren. Der ist ja auch Lapa, so
ja,
wie.
Ja, das ist das Allerschlimmste.
Also ich spoiler den jetzt so ein bisschen weg, den Film.
Oh nein.
Axel Stein zieht irgendwann sein Elbenkostüm an. Oder und setzt sich dann aber auch an den Computer und spielt ein Online-Videorollenspiel, also ein MMO.
Das sah auch so lächerlich aus und auch noch wirklich so, also es ist so wirklich stereotypisch bis zum Gehtnichtmehr, wenn er dann sagt, ach, ich bin Elrond, der weiß ich nicht, sonst was. Also es ist so.
Ja. Absolut. Dieser Film wurde von jemandem geschrieben, der absolut noch nie ein Brettspiel aus nächster Nähe gesehen hat. So anders kann ich mir das nicht erklären. Der Film war für mich auch als leidenschaftlicher Brettspieler die reinste Folter. Es war wirklich Folter. Und es ist so ein echter Idiotenplot. Also der Film würde komplett in sich zusammenbrechen, wenn der Protagonist im Axel Stein einfach sagen würde, sorry, hab hier beim Telefonieren das Fenster aufgemacht und dabei ist der Vogel rausgeflogen, es tut mir leid. Und dann gäbe es diesen gesamten Film schon nicht mehr.
Dass du dir so ein Subplot ausdenken musst, damit du irgendwas hast. Weil es reicht nicht, dass man sich. Oh,
aber auch ne, nicht nur das mit dem ne, von mir aus. So, du erzählst, dass der Typ sich aus, von seiner besten Seite zeigen will und er kann Axel Stein ja nicht sagen, dass er den Kacke du jetzt verloren hat. Aber so hätte er auch nur so einen Funken Selbstrespekt, diese Figur, dann wäre er nach 10 Minuten abgehauen, spätestens als dieser Ex-Freund ankam und ihn die ganze Zeit runterbuttert.
Aber dann kommst du auch noch zu einem wahnsinnig tollen Tischtennis.
Ja, zu diesem Showdown, weil die dann nackt.
Trailer, ja, ja.
Ja, weil die dann nackt Tischtennis spielen. Wow. Und es gibt sowohl den Gag, dass Jan den Tischtennis auf die Eier bekommt, als auch den Gag, dass der Tischtennis der Tischtennisball einmal so über die Wände so ricochet hin in die Arschritze des anderen Matthias.
Das ist direkt das erste, was dir einfällt.
Es ist wirklich der billigste Klamauk, der dir so einfallen kann. Oh Gott. Das ist, ich meine, überzogene Figuren braucht jede Komödie, aber es fehlt so jegliche Facette jenseits von Klamauk und Klischees.
Du hast auch wirklich jede Figur. Also es ist auch selbst Jan ist nicht sympathisch. Niemand ist sympathisch.
Ja, ja, absolut. Und höchstens vielleicht Kurt, den ich noch irgendwie so ein bisschen hin und wieder ins
Herz schieße. Und Edin Hasane wird es manchmal auch sympathisch, aber trotzdem auch wirklich nur reingeworfen in den Film.
Absolut.
Ich habe eine wichtige Frage.
Ja.
Was wird denn gespielt?
Ja, es wird gespielt, warte, lass mich mal kurz nochmal überlegen. Also Monopoly ist auf jeden Fall kurz mal Thema.
Ernsthaft?
Ja, selbstverständlich, natürlich. Also ich sag ja, das hat jemand geschrieben, der Brettspiele oder Kartenspiele noch nie aus nächster Nähe gesehen hat. Das ist völliger Humbug. Was wird denn noch gespielt? Also er bringt dann so ein Activity wird gespielt, dann bringt er noch so ein Social-Ding mit, wo man so einfach nur, das ist auch das wirklich das lameste Spiel aller Zeiten, wo man einfach nur wer würde, heißt das. Wer würde eher, irgendwie so. Und dann liest er eine Frage vor, wer würde am ehesten die Zeche in der Kneipe prellen? Alter. Und dann muss jeder die Antwort auf so eine Karte schreiben und hochhalten.
Für den Scheiß treffen die sich einmal im Monat.
Und haben einen Pokal und tun so, als würden sie, also da ist so der Wanderpokal. Das ist so ein Riesending, wenn jemand den Wanderpokal gewinnt, weil die fucking Activity spielen und wer würde eher?
Ich habe auch mal einen Pokal gewonnen für Looping Louis.
Wow, sehr schön. Crazy. Aber noch, was dich sehr erfreut, freuen würde Marius in diesem Film. Oliver ist halt wirklich, das ist Axel Stein, das ist der Mann von der besten Freundin, der dieses Haus besitzt, in dem gespielt wird, der auch den Kakadu Helmut Kohl besitzt, was ganz witzig ist. Ja. Und er ist halt, er hat dieses versteckte Hobby. Er ist, glaube ich, eigentlich Lehrer, aber ne, ist dieser Laper, dieser Rollenspiel-Fan, der man erfährt auch nicht wirklich so, was ist das, was. Also, es ist, er trägt zwar dieses Kostüm, aber es wird, Lab wird ja nicht erwähnt. Nee. Genauso werden nicht irgendwelche Pen and Paper erwähnt oder ein Brettspiel oder irgendein Tabletop oder also er spielt halt einmal kurz dieses Online-Rollenspiel, aber auch im Kostüm. Und er wird wirklich permanent von den anderen Figuren als psychisch gestört dargestellt. Wow. Und als er dieses Kostüm trägt, so von wegen, ich stehe jetzt dazu, zu meinem Hobby und zu meiner Leidenschaft, raten sie ihm, eine Therapie zu machen.
What year is it?
Also alles auch nur so halbwegs Nerdige wird runtergemacht und ausgelacht. Der Film lässt dabei kaum eine Gelegenheit verstreichen. Das hat sich für mich alles so angefühlt wie so ein Highschool-Bully-Niveau. Mhm. Die drohen sich sogar auch mehrmals gegenseitig aufs Maul zu hauen. Das ist alles so niveaulos. Und der Film schlittert auch dann wirklich nur von so einem Peniswitz zum nächsten. Und letztendlich wird diese ekelhafte Liebesgeschichte, die so komplett auf Misstrauen auch fußt, weil man dann halt auch erfährt, so wie viel sie vor ihm geheim gehalten hat und er aber auch vor ihr. Und das wird dann zu so einem romantischen Ende zusammengeschustert, konstruiert und sämtliche Probleme, Konflikte und Lügen, die sich da über den Film aufgebaut haben, werden dann einfach nicht thematisiert und fallen gelassen.
Beide parken gleichzeitig auf der Schlossallee und nach dem Hotel.
Ja, nein, sie muss die Miete nicht bezahlen. Oh. Für das
Regelbruch. Das ist der romantischste Akt, den man machen kann. Aber ich finde, es war auch noch nie so einfach ein.
Monopoly wurde nie als Brettspiel entwickelt. Das war eine Kapitalismuskritik. Ja, das war ein Kunstprojekt. Und dass Leute spielen das gerade ernsthaft auf Brettspielabenden und so weiter. Es ist kein Brettspiel, das funktioniert, das Spaß machen soll. Es gibt halt, du hast halt 1000 Brettspiele, die du spielen kannst, die wunderbar funktionieren, Spaß machen. Du musst halt nur einmal Zeit investieren, das Regelheft lesen. Meine Güte.
Ja, und
aber
Monopoly geht ja endlos auch.
Ja, eben. War nie darauf ausgelegt, Spaß zu machen.
Hat irgendjemand von euch da draußen jemals eine Partie Monopoly zu Ende gespielt?
Ja, klar, ja, natürlich.
Ja, klar,
ich schon.
Ja. Nein,
natürlich.
Ende?
Ja, klar.
Doch,
klar.
Nein, das ist.
Doch, du wirst doch irgendwann, sobald einer halt strauchelt.
Ja, sobald du einmal falsch würfelst und auf ein Hotel landest und dann der andere auch mit Hypotheken das nicht bezahlen kann, dann war's das. Ich habe schon mal so 5-6-stündige Partien gespielt, die wir zu Ende gespielt haben.
Beileid.
Aber halt als Jugendlicher, bis ich dann mal festgestellt habe, krass, es kommen wirklich fast täglich immer wieder neue Brettspiele raus, die hochintelligent und hochspannend sind und teilweise auch schmaler von den Regeln und auch so viel Spaß machen. Man muss sich halt nur mal reinfuchsen. Und dieser Spieleabend ist halt, also ich weiß, dass es draußen ganz viele, super viele Leute gibt, die Spiele Abende machen und dann immer wieder dieselben Spiele spielen.
Casual Gaming.
Casual Gaming, à la Risiko, à la Uno, à la Charade und Activity. Und das ist auch vollkommen okay. Ich will mich überhaupt nicht über diese Leute stellen, in keiner Weise. Aber dann einen Film zu schreiben, der Spieleabend heißt, und dann das alles zu verwursteln und dann aber alles, was auch nur so halbwegs nerdig ist und ein bisschen tiefer reingeht, dann sich darüber lustig zu machen, das geht wirklich gar nicht.
Ja, und wo ich anfangs auch gedacht habe, so was die Krux an diesem Film ist, was interessant geworden wäre, wenn das wie GameNet einfach, dass es da ein bizarres Element drin gibt. Aber nein, es ist einfach nur ein Spieleabend.
Ja, also
wirklich.
Ja. Bei GameNet vermischt sich das ja mit der Realität und wir geraten halt wirklich in ein echtes Verbrechen. Und es ist so, die wissen selber nicht mehr, was es hier gerade noch Spiel und was Realität. Und
das ist halt
so unglaublich cool geschrieben und sehr elegant, so sehr clever die ganze Zeit auch. Extrem witzig auch. Und ich habe halt wirklich in diesem Film nicht einmal gelacht, weil auch die Gags, also es ist halt wirklich billigster Klamauk der untersten Schublade. Und ich finde es halt bezeichnend, dieser Film ist ja hoch erfolgreich. Ich habe letztens so eine auf Instagram, ja, der ist krass erfolgreich. Der ist seit Wochen gerade in den Top 10 von der Netflix-Filmcharts.
Oh.
Und weltweit ebenfalls.
Das ist so crazy.
Fucking weltweit.
Das ist das Aushängeschild für Deutschland.
Ich wollte die ganze Zeit im Gedanken so, ey, deutscher Film macht es auch einem nicht gerade leicht, es zu verteidigen.
Nee,
also, wenn man sagt, hey, ist nicht alles scheiße, wenn halt immer weiter auf diesen Haufen und schlechten Film geschissen wird.
Also es gibt halt auch so einen Gag, den ich auch wirklich wahnsinnig unlustig finde, wo er als Gastgeschenk ein Fahrradhelm, so ein Airbag, den du dir so um diese Krause. Also,
Jan besitzt einen Fahrradladen, sollte man dazu sagen.
So, genau. Figur, und deswegen schenkt er den Leuten so diesen Airbag, den du dir so um den Hals legst und der dann bei, weiß ich nicht, bei.
Genau,
der pustet sich auf, wenn du einen Unfall baust. So, und er schenkt dann der Freundin von Pia diesen.
Caro.
Genau, Caro schenkt er dann einfach diesen Airbag und sie probiert ihn an und der öffnet sich natürlich direkt und das soll wahnsinnig witzig sein. So.
Ja, vor allem, wenn. Also, es ist halt, es spricht halt auch für die Figuren. Klar soll Caro auch eine unsympathische Figur sein, aber jeder normale Mensch würde darüber lachen. Das ist die Partygeschichte schlechthin. Und sie tut halt wirklich so, als wäre Jan jetzt eine absolute Katastrophe. Und was hat Pia da nur für einen Typen angelacht? Und das Problem ist halt wirklich auch gerade in so einer Komödie, die so überzeichnet ist, du hast halt keine einzige, auch nur ansatzweise Figur, also mit der du dich wirklich identifizieren möchtest.
Oh, Axel Stein.
Ja, Axel Stein so ein bisschen. Ne?
Nein, kein bisschen. Es ist wirklich, ich finde, weiß ich nicht, da dreht sich mich alles
sauer machen, dieser Film.
Ja, also mich hat der auch wirklich sehr sauer gemacht und viele sagen ja auch, der ist erträglich und der ist okay. Ich fand den überhaupt nicht okay.
Das, was mit so Klischee, also mit diesen Klischees spielt, die irgendwie seit, keine Ahnung, seit 10, 15 Jahren eigentlich ausgeräumt sein sollten.
Ja, aber das Einzige, was ich ihm anrechnen kann, ist, dass er sich nicht über Minderheiten so wirklich lustig macht, aber was halt auch so the bare minimum ist.
Das ist so, die Messlatte ist sehr niedrig.
Und dann wieder am 2 dann.
Genau, ja.
Ja.
So, das ist so, wirklich, da war ich so.
Ja, aber auch gerade bei Humor, es ist ja immer das Wie. Also es gibt auch, ich wette, du hast auch zuhauf Komödien, in denen auch die eine oder andere Minderheit
nicht gut
wegkommt, die aber lustig sind, weil irgendwie in alle Richtungen getreten wird oder sowas. Aber hier hat es sich halt wirklich angefühlt wie so ein Highschool-Bully-Film, in dem so auf alles, was so ansatzweise nerdig ist, wo sich komplett darüber lustig gemacht wird. Und also gerade diese Verbindung von Axel Stein hat ein super nerdiges Hobby, nämlich LARPen und sich kostümieren und so weiter. gerade in heutigen Zeiten, wo auch Cosplay und so weiter riesig ist, dann aber, dass diese gesamte Gruppe ihm halt nahelegt, eine Therapie zu machen und dass er psychisch gestört sei. Also klar ist der Kontext auch, dass er das als einziger macht auf dieser Party und so weiter, aber nichtsdestotrotz.
Ja, es ist so.
Und dass das halt auch wirklich in keiner Weise aufgeräumt wird. Und dieser Film hatte halt die ganze Zeit aber auch diese Atmosphäre, dieses Gefühl lag die ganze Zeit in der Luft, dass das weird ist, was die da machen.
So. Noch eine Frage habe ich, weil du hast eben gesagt, Axel Stein ist Lehrer, in dem ist das Haus, in dem das spielt. Also sie kommen zu dem nach Hause.
Der Gag ist, das ist auch Teil der Handlung, dass das in Berlin in diesem reichen Bezirk spielt.
Ja, weil das Haus ist riesig.
Aber ja, das ist eine Villa, das ist ja, aber auch Teil der Geschichte. Okay. Sie hat allerdings auch einen richtig krassen Job, also darum geht es auch, irgendeine Managementposition. Und das ist auch so ein Konflikt, also diese Ehe zwischen den beiden, zwischen Axel Stein und, also zwischen, wie hieß die Figur?
Oliver und Caro.
Oliver und Caro, genau. Das ist auch Teil der Handlung. Also das würde ich jetzt hier.
Okay.
Also das ist auch ein Konflikt, dass Caro extrem oberflächlich ist und Pia, die eigentlich einen Fotoladen für Haustiere besitzt, wo man sich mit seinen Haustieren fotografieren lassen kann, die soll bei Caro unbedingt in der Firma als Social Media bla bla bla.
Berlin war. Also,
diese deutschen Komödienfilme, die sehen immer alle so geleckt aus.
Ja, der auch.
Ist so. Ja. So lebt kein Mensch.
Die reden auch geleckt. Also es ist auch wieder dieses Problem des theatralen Sprechens mit der Theaterausbildung vieler Schauspieler, die halt das aber auch dann vor die Kamera tragen. Und es wird so alles sehr deutlich ausgesprochen. Und das ist, das gibt dem direkt so eine sehr Künstlichkeit, die ich hier wahnsinnig auch unscharmant und unpassend fand.
Okay, wichtige Frage. Rettet Bikini Bottom oder Spieleabend?
Wenn ich nicht noch mal gucken müsste, wenn ich müsste. Ja. Ich muss sagen, das ist wirklich Not gegen Elend.
Ja, wirklich, ist ganz, ganz schlimm.
Also, ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr viel mehr Brettspiel-Fan, als ich SpongeBob-Fan bin. Und darum hat mich Spieleabend deutlich wütender gemacht. Als
Und dauert auch länger.
Und dauert auch länger. Deswegen würde ich Rettet Bikini Bottom vorziehen, aber ich würde irgendwie in meinem Kopf, in mein friedliches, kleines Paradies irgendwie verschwinden und einfach nur den Film von mir so laufen lassen, ohne mich wirklich damit mental auseinanderzusetzen.
Wie dann selber gegen dich eine Partie Monopoly im
so, Kopf. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja. Ja, nee, Spieleabend, ich fand den wirklich grottenschlecht.
Ja, das glaube ich.
Was haben wir denn noch gesehen?
Oh Gott.
Habt ihr noch was mitgebracht? Ich habe ganz viele Filme gesehen.
Ich habe noch ein paar Klassiker geguckt, die kann ich nicht runterreißen. Ich habe mir Ed Wood nochmal angeguckt.
Ach, der ist großartig.
Tim Burton,
immer noch den. Muss ich immer noch gucken.
Guck ihn dir an, der ist wirklich großartig. 94, glaube ich, kam der raus. Ja. Über den schlechtesten Regisseur aller Zeiten,
wie man Ed Wood.
Ed Wood eben, der Plan 9 from Outer Space gemacht hat. Und Glenn O'Glenda. Mhm. Ganz toll inszenierter Film. Ich glaube, ich würde sagen, fast Tim Burtons bester Film.
Es ist meiner Meinung nach Tim Burtons bester Film.
Ja, der ist rund, weil Beetlejuice ist auch großartig zum Beispiel.
Aber er hat doch Dumbo gemacht.
Hab ich. Also Beetlejuice ist auch großartig, aber Beetlejuice hat so ein paar Ecken, wo das Pacing irgendwie sich verliert. Und dieser Film geht einfach, wenn man klassische Horrorfilme zum Beispiel mag, dann ist er großartig. Dann ist der großartig. Dann habe ich geguckt Piranha. Mhm. Den besten Tierhorrorfilm.
Du kannst doch nicht über Ed Wood reden, ohne über die Performance von Martin Landau als Bela Lugosi zu sprechen. Martin Landau
ist großartig. Ich glaube, ich habe einen Oscar auch dafür bekommen.
Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber wenn, dann zu Recht.
Bela Lugosi, ne, Dracula-Darsteller, und hier von Martin Landau dargestellt, großartig.
Ja, fantastische Performance.
Von Drama bis total überspitzt, satirisch, großartig.
Ich komme auch bei Ed Wood so komplett. Das ist für mich ein 10 von 10 Film. Ich liebe den wirklich über alles. Guck dir Ed Wood unbedingt mal an. Und jeder, der Ed Wood noch nicht gesehen hat, ist schwarz-weiß. Das sollte man vielleicht noch mal gerade gesagt haben.
Vielleicht ein bisschen auskennen mit den ganzen, wie die Filmhistorie da ausgesehen
vielleicht,
hat. Das hilft.
Vielleicht mal den Wikipedia-Artikel zu Ed Wood, dem Regisseur, lesen, was für eine illustre Gestalt das war und was für Filme der auch gemacht hat. Ja. Vielleicht mal ein YouTube-Video über Plan 9 from Outer Space oder so gucken.
Ja. Orson Welles kurz mal anschneiden, weil der kommt auch kurz drin vor.
Oh, okay, ich bin sehr gespannt.
Ist ein großes Vorbild gewesen.
Er steht auf jeden Fall in meinem Blu-ray-Regal.
Es ist einer dieser Filme, wenn man Filme liebt, dann liebt man auch eigentlich
Ed Wood. Okay, genau.
Ich habe auch Bock drauf, der steht auch schon seit lange.
Ey, der sollte ganz oben auf deiner Liste stehen.
Ja, ich meine, den hast du auch schon im früheren Leben sehr oft empfohlen. Und seitdem habe ich ihn immer noch nicht geguckt.
Es ist, glaube ich, wirklich einer meiner ewigen Lieblingsfilme, muss ich sagen. Also ich liebe
Ed Wood. Okay.
Ist ein fantastischer Film.
Ja. Genau.
Sorry, Piranha.
Piranha ist original geguckt, aus den 70ern. Laut Steven Spielberg der beste Tierhorrorfilm nach Der Weiße Hai, von diesen ganzen Rip-Offs. Es geht halt um klassische Dinge, eine alte Militäreinrichtung.
Steven Spielberg hat gesagt, das ist der beste Tierhorrorfilm nach Der Weiße Hai und hat seinen eigenen Film einfach auf Platz 1 gepackt.
Ja, ja, also der kam ja nach Der Weiße Hai, kamen ja die ganzen Tierhorrorfilme raus. Ja, ja. War also ein erfolgreicher, hat ihn gesehen und gesagt, nö, ich finde den geil. Weil sie wollten eigentlich erst abmahnen, so von wegen, du kannst dir nicht einfach die Story rippen. Und dann war aber alles gut, nachdem Steven Spielberg das gesagt hat. Also es geht darum, Piranhas sind in einem Militärbecken gezüchtet worden, um im Vietnamkrieg irgendwie den Vietcong auszurotten. Vietnamkrieg vorbei, alle verlassen die Einrichtung. Journalistin kommt vorbei, weil irgendein jugendliches Paar da drin schwimmen war und jetzt verschwunden ist. Wo sind sie wohl? Und sie releasen die Piranhas in den Fluss. Und natürlich ist ein Sommercamp in Gefahr, wo die Tochter des ständig betrunkenen Hauptdarstellers, also der ist die ganze Zeit an der Flasche und die machen auch, das ist also auch wieder witzig, dass er immer betrunken ist.
Ach, die 70er.
Aber er hat trotzdem ein Kind, das er aufzieht mit, so und von wegen, ja, es ist halt ein günstiger Film, aber der trotzdem ein ganz gutes Pacing hat. Also ein paar witzige Gummifische sind zu sehen, bisschen blutig hier und da, macht Spaß. Piranha, es gibt super viele Nachfolger. Es gibt sogar
Piranha 3D.
3D, Doppel-D nach 3D dieses Jahr. Die sind alle schlimm. Und der zweite Teil, Fliegende Piranhas, ist ja von.
Ich habe keine Ahnung.
Das Piranhas 2 ist von Dings gemacht worden. Boah, es ist viel zu warm, meine.
Aber auch der Regisseur von dem normalen Piranha, von dem ersten Piranha, ist auch ganz wichtig. Der hat nämlich Gremlins gemacht, Joe Dante.
Oh ja.
Und den Looney Tunes-Film mit Brandon Fraser.
Ja.
Um hier auch mal eine.
James Cameron war es natürlich. James Cameron hat Fliegende Piranhas gemacht, Teil 2 von 81, ja.
Ja. Ja, ich habe aber auch einen absoluten Filmklassiker gesehen und das ist wirklich ein Klassiker-Klassiker. Es gibt einen Regisseur, einen sehr bekannten Filmemacher der Vergangenheit, der ein sehr großer Name ist. Zu dem ich allerdings nur, also quasi keine Berührungspunkte habe, außer dass ich den ab und zu mal in der Uni behandelt habe. Ingmar Bergman,
oh ja.
Dieser legendäre, anspruchsvolle Filmemacher aus Schweden mit sehr, ja, anspruchsvollen Filmen, würde ich mal sagen. Das siebte Siegel ist wahrscheinlich so sein bekanntester. Es gibt auch diese legendäre Szene mit dem, das Schachspiel mit dem Tod.
Tod, genau.
Genau, mit dem Sensenmann. Und den Film habe ich immer noch nicht gesehen, noch nie. Aber ich habe Persona endlich mal nachgeholt. Mhm. Persona ist ein Film von 1966, den ich Cineasten sehr empfehlen kann. Vor allem Leuten, die äußerst außergewöhnliche Filme mögen. Ansonsten, ne? es geht um eine junge Krankenschwester, die eine junge Schauspielerin betreut in einem schwedischen Krankenhaus. Die Schauspielerin hat keine neurologischen oder körperlichen Schäden, ist aber stumm, weigert sich seit einem Theaterauftritt zu sprechen, also seit kurzem. Und man kann ihr nicht helfen, man weiß nicht wie. Und dann sagt die Chefin des Krankenhauses, und das ist ein bisschen weird, reis doch mal mit der Schauspielerin in dein Sommerhaus und betreu sie doch mal. Das ist wirklich Story. Übrigens, Systemsprenger ist ja auch ähnlich, ne, von der Story, wo der Sozialarbeiter mit dem Kind dann in so einen Sommerurlaub macht. Und das ist hier ähnlich. Die beiden freunden sich dann in diesem magischen Sommerurlaub im wirklich sind sehr isoliert an so einem Strand im Nirgendwo, freunden sich einander an und der Film entwickelt sich dann aber zu so einem richtigen Psychodrama. Mhm. Also die Gespräche werden immer persönlicher. Wenn ich sage, die Gespräche, die sind natürlich sehr einseitig. Die Krankenschwester spricht mit der Schauspielerin, die auch reagiert, die auch alles wahrnimmt und versteht und ihr, ne, nonverbal auch die ganze Zeit Zeichen gibt und sie umarmt und so weiter. Sie versteht alles, hört alles, aber die Schauspielerin, die Krankenschwester ist die Einzige, die spricht. Und ihre Gespräche werden immer ernster. Also das, was sie sagt, wird immer intimer, persönlicher und teilweise geht es da um heftigste Themen wie Abtreibungen, wie verflossene Lieben und eventuell auch sexuelle Übergriffe und all sowas, ne? Also das sind dann auch so Themen, die dann da eine Rolle spielen.
Schwere Kost.
Schwere Kost, der Film ist definitiv eine schwere Kost. Aber irgendwann, und das ist das Interessante an diesem Film, und das ist so der Knackpunkt dieses Films, der auch teilweise auch nur schwer begreiflich und teilweise nur spürbar ist, die Persönlichkeiten dieser beiden Figuren verschwimmen ineinander. Hm. Und teilweise auch die Figuren selbst. Irgendwann kommt zum Beispiel der, ich werde ihn jetzt mal so ein bisschen wegspoilern, ich hoffe, das ist okay. Irgendwann kommt zum Beispiel, ich meine, der Film ist von 66. Ist auch übrigens schwarz,
genug Zeit.
Schwarz-weiß und 4:3, ne? Irgendwann kommt zum Beispiel der Ehemann und tut so, also der Ehemann von der Schauspielerin tut aber so, als wäre die Krankenschwester die Schauspielerin.
Mhm.
Ne, also die Figuren verschwimmen ineinander. Ja. Und auch die Krankenschwester sieht sich selbst immer mehr in der Schauspielerin und das verschwimmt so, diese Figurendynamik wird so extrem interessant, weil man dann irgendwann auch nicht mehr so richtig trennen kann, wer eigentlich wer ist. Und das Ganze wird, also es gibt so eine Klammer, das beginnt mit einem Filmstreifen, der in einen Projektor eingelegt wird und einem Kind, das so die Kinoleinwand umarmt und es werden so andere Filmszenen eingeblendet und damit endet auch der Film. Und es ist es ist sehr selbstreflektiv. Also dieser Film setzt sich extrem auseinander mit der Filmkunst selbst und was es bedeutet, sich mit Filmfiguren zu identifizieren. Und das fand ich so hochbrisant und ultraspannend in dem Film. Weil das, was die Krankenschwester mit der Schauspielerin macht, machen wir als Publikum auch mit Filmfiguren ständig. Es geht ja darum, sich mit Figuren zu identifizieren und sich selbst, also auch durch die Figuren dann die Handlungen hindurchzuleben.
Deswegen ist es ja auch so ein emotionales Thema.
Genau, genau. Und genau das passiert halt auch im Film selbst zwischen diesen beiden Figuren. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen erklären. Ja. Es ist sehr meta.
Dazu und, aber passend das Filmplakat, was ich hier heute, da sieht man die beiden Hauptdarstellerinnen und es ist so ein Puzzleteil,
genau.
Wie Puzzle ineinander greifen können.
Aber genau. Super interessant, ja. Denn so ähnlich funktioniert der Film I Saw the TV Glow, der ja irgendwie noch hoffentlich irgendwann mal in Deutschland auch rauskommt. Ich habe den auf der Berlinale gesehen. Und
der Hit aller Filmfestivals, der aber auch so ein bisschen umstritten ist.
Ja, der ist so ein bisschen umstritten, aber auf jeden Fall, was so mit Identifikation und Fandom und auch so einhergeht. Also klingt ja schon sehr ähnlich. Also ich bin wahnsinnig gespannt, jetzt auch den jetzt nochmal auszuchecken.
Ja, Persona ist auch nicht lang. Also der ist, glaube ich, keine 90 Minuten lang.
81.
Bitte?
81.
81 Minuten, der ist sehr kurz.
Wahrscheinlich trotz der Länge sehr schwer zugänglich.
84. Ja, der 84. ist, das ist ein wirklich, bitte wie lang?
84
Minuten. Sorry. Das ist ein, ich würde sagen, das ist ein schwer zugänglicher Film. Ich fand ihn zumindest nicht sehr einfach, gerade was die Themen angeht. Extrem dialoglastig. Wir sind auch recht limitiert, was die Orte angehen. Ich muss dazu sagen, ich habe den über den Streamingdienst geguckt und es gab den nur auf Deutsch. In der deutschen Synchro, die fand ich aber recht gut. Und von daher, für alle, die wirklich mal anspruchsvolles Kino sehen wollen.
Und Schwedisch, dann muss man im Schwedischen halt mächtig sein.
Ja, aber ich will jetzt auch das siebte Siegel unbedingt als nächstes
gucken. Ja, das siebte Siegel auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja. Ja.
Also ja, ich habe SpongeBob geguckt. Nicht so, was war das? Also sehr viel SpongeBob-Specials und alles nochmal Vorbereitung. Also ich habe nicht so qualitativ anspruchsvolle Sachen geguckt. Aber ich habe, auf YouTube kann man den Film sehen, den SpongeBob-Film Rehydrated. Das Ganze gibt's auch schon zu dem Shrek-Film. So ein Fanprojekt, dass dieser Film neu erzählt wurde mit Fanzeichnungen. Das heißt, mit ganz vielen verschiedenen Animationssnippets von Fans, die das dann praktisch den ganzen Film nochmal neu erzählen, aber mit eigenen Zeichnungen neu synchronisiert von den Fans.
Also cool. Es ist der erste SpongeBob-Film, nur mit einer komplett neuen Optik quasi.
Genau, also so der Wechsel zu alle halben Minute den Stil.
Das ist ja ultra geil.
Es ist voll geil. Da sind auch viele Sachen dabei, die echt nicht gut aussehen, sage ich, wie es ist.
Ja.
Aber es ist trotzdem ein cooles Projekt. Und bei Shrek hat das schon super funktioniert und bei SpongeBob jetzt auch. Den kann ich sehr empfehlen, kann man auf YouTube kostenlos sehen. Und ich habe den neuesten Film von Guy Ritchie gesehen. The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Mit dem äußerst komplizierten Titel, ja.
Ja.
Und?
Der war okay. Der war okay. Also es geht darum, um ein Sondereinsatzkommando zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs von Churchill. Eine Geheimoperation, die U-Boote der Nazis zerstören soll, damit der Weg im Meer frei ist für die USA. Und ja, Teil dieses Sondereinsatzkommandos ist Henry Cavill.
Ja.
Und der Film lebt auch von seinem Cast, es ist sehr sympathisch, aber ich finde, er trifft nicht so ganz die richtigen Töne. Also er hat so er möchte ein Glorious Bastard sein, vom Humor so ein bisschen auch so ein bisschen drüber und ist gleichzeitig aber doch viel zu ernst und hat dann so super wenig Gags, aber inszeniert das Ganze so sehr actionlastig und auch so auf einem amüsanten Level. Aber dann will er gleichzeitig wirklich diese ernste Geschichte rüberbringen. Und es trifft er nicht wirklich. Also Guy Ritchie hat da echt in diesem Film so gar kein Gespür für.
Ja.
Und das ist auch, warum ich diesen Film so okay finde. Also so inszenatorisch ist er echt, echt gelungen, aber
seit Codename Uncle, ne, den ich liebe, von Guy Ritchie, also sowas wie King Arthur, Aladdin, The Gentleman, Cash Truck, Operation Fortune, The Covenant und jetzt The Ministry of Ungentlemanly Warfare, er ist der neue Ronny. Also das sind alles
King Arthur ist also großartig.
Ja, King Arthur macht Spaß.
King Arthur macht sehr viel Spaß. Und für The Gentleman lege ich auch immer noch meine Hand ins Feuer.
Den ich aber auch nur so okay finde.
Ja, ich finde ihn gut schon eigentlich. Ja. Aber ich finde so wirklich so auch Operation Fortune ist so vergessenswert wirklich. Ja. Also ich habe den ja auch bei der Presseverführung gesehen und wirklich, ich habe nichts mehr von diesem Film im Kopf. Und den davor mit Jake Gyllenhaal, diesen ernsten Kriegsfilm, den er jetzt gemacht hat, den habe ich auch nicht gesehen, aber der hat auch echt so okay Wertung.
Ja, das ist alles so, das sind alles so Abstufungen von okay, finde ich.
Ja, und ich finde es schon krass.
Das stimmt schon, ja.
Aber ich habe schon gehört, seine The Gentleman-Serie auf Netflix, die er auch dieses Jahr rausgehauen hat, die soll wohl echt gut sein. Und die werde ich mir wahrscheinlich dann auch noch mal zu Gemüte fügen, führen. Und ja, aber ansonsten.
Sehr schön.
War okay.
Ich habe noch, ich will noch zwei Sachen sagen, ganz kurz. Einmal habe ich Ponyo gesehen. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie wieder in Stimmung für Hayao Miyazaki-Filme. Ponyo finde ich bezaubernd. Ist einer der. Ich kenne keinen schlechten Hayao Miyazaki-Film.
Wenn du Porco Rosso geschaut hast, hast du jetzt nochmal Ponyo danach
geholt. Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja. Und Ponyo ist auch wirklich bezaubernd.
Ist einfach so süß.
Ist super. Ponyo ist so süß, ja. Wirklich schöner Film für die gesamte Familie. Was eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Und ich habe die Amazing Spider-Man-Filme gesehen.
Ich auch.
Du auch?
Also nur den ersten nochmal.
Ja. Warum? Einfach so oder jetzt wegen mir?
Nee, ich hatte tatsächlich mal Bock. Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Underdog-Meinung, aber ich finde, Andrew Garfield ist der beste Spider-Man. Der schlechteste ist Peter Parker, aber der beste Spider-Man.
So sehe ich
keine
das
Underdog
auch.
Ich glaube, das ist einfach.
Das ist kein Hot-Take.
Ja.
Ja, das ist ein sehr colder Take. Ja.
Aber also, nee, ich finde wirklich, wenn ich ihn sehe, denke ich mir so, wie kann dieser Mann gemobbt werden als Peter Parker? Weil er sieht so cool aus, aber auch ein bisschen.
Ja, weil er aber zu cool ist.
Er ist ja ein cooler Peter Parker. Flash Thompson mobbt ihn auch nur einmal kurz am Anfang vom ersten Teil und dann wird er auch, also.
Ja, aber ich
finde. Er hat nicht die Probleme eines Tobey Maguire.
Das stimmt.
Ja.
Aber was ich diesem Film. Ich weiß nicht, was du jetzt dazu sagen wolltest. Sorry, dass ich da einmal kurz reingritte. Ich diesem Film einfach so hoch anrechne. Dieser Film ist aus einer Not heraus entstanden. Mhm. Und es ist trotzdem ein, finde ich, guter Spider-Man.
Ja. Also ich stimme zu. Ich muss dazu sagen, ich habe das gemacht, weil ich den zweiten nie gesehen habe, Rise of Electro. Und ich habe mir gedacht, ach komm, ich guck den mal. Und dann habe ich aber wirklich so super spontan entschieden, ach komm, dann guckst du den ersten auch noch mal. Und muss auch sagen, also ich glaube, ich war auch zu harsch zu dem. Ich fand den wirklich okay bis gut. Der macht Spaß. Das ist, wie du sagst, so, die Spider-Man-Szenen funktionieren wunderbar. Und auch das, was bei Tobey Maguire im ersten Spider-Man ja auch so sehr ausführlich ausgearbeitet wird, wie er seine Kräfte entdeckt und so, das wird hier sehr schnell abgefrühstückt, was ich aber auch gut fand. Ja. Rhys Ifans spielt den großen Oberbösewicht in dem ersten Film Lizard. Und ich
super aussieht, finde ich.
Und an der besten Stan Lee Cameos, finde ich.
Ja, das stimmt in der Bibliothek mit den Kopfhörern, ja.
Absolut. Und von daher war es ein Film, also auch Emma Stone wird gerne mal vergessen in dieser Filmreihe.
Das Problem ist, Andrew Garfield und Emma Stone, die wirken einfach zu alt für die Rollen, muss ich sagen.
Ja, aber ich finde trotzdem, Andrew Garfield ist 40 und dieser Mann sieht einfach aus wie, finde ich, mittlerweile so wie Anfang 30. Also ich finde, das ist crazy.
Und ich meine, trotzdem, also für mich hat der Film auch wirklich wunderbar funktioniert. Er hat Spaß gemacht. Die Sache ist die, der zweite ist ja deutlich kontroverser. Und mir haben irgendwie mehrere Leute gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er dir gefällt. Gerade weil er ja zu einer sehr mutigen, nenne ich es mal, Entscheidung gegen Ende findet, die man hier nicht spoilern sollte.
Diese Entscheidung ist halt, also jetzt auch nichts Neues, ne? Also das ist ja
neu ist es nicht.
Das ist ganz klassisch Comic. Die halten sich da sehr an diese Comic rein. Das ist doch nicht das Schlimme an dem Film.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass es gerade so im Mainstream, gerade für die Kinolandschaft und so weiter, es war schon eine wilde Entscheidung, das auch so umzusetzen.
Ja,
Jamie Foxx ist ja das Problem.
Jamie Foxx ist definitiv diese gesamte Figur des Elektro funktioniert meiner Meinung nach nicht. Oder hat mir zumindest keinen Spaß gemacht.
Versucht ihn ja zu retten. in No Way Home sein.
Ja, aber da hat er einfach nur Jamie Foxx gespielt in No Way Home. Ja. So, er hat gesagt, boah, jetzt kann ich endlich Elektro spielen, und er war einfach nur Jamie Foxx.
Ja, und die Sache ist, die mich noch viel mehr genervt hat, war halt diese Will-They-Won't-They-Beziehung zwischen Peter Parker und Gwen Stacy. Also Emma Stone und Robert Zemeckis.
Robert Zemeckis wäre wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja. Das wäre wild.
Andrew Garfield und Emma Stone. Diese Liebesgeschichte wird wirklich komplett, also die nimmt so einen riesigen Teil dieses Films an, das ist so lame.
Ich mach das mit ihrem Vater auch nicht so.
Ja.
Also dieses, oh, dieses Versprechen, bla bla, so, oh, komm, das ist, I don't wanna see that.
Ja, der kommt auch im zweiten Teil deutlich mehr vor als noch im ersten. Ja.
Und dieses Problem hat wieder, dass sie halt wieder zu viele Gegner aufbauen wollen. Auch mal kein Spider-Man-Film, nicht irgendwie, oh, Sinister Six,
Das hat mich aber gar nicht so sehr gestört.
Weil Harry Osborn dann aus dem Nichts kommt. Für den Film alleine ist okay, aber so, boah, schon so oft wird das angekündigt, es werden so oft neue Gegner angekündigt.
Ja, aber ich fand wiederum, dass ein Kritikpunkt, den ich am ersten Teil hatte, war, dass auch Lizard nicht genug ist.
Ja.
Der trägt das meiner Meinung nach auch nicht. Die Szenen sind wunderbar aus. Chris Evans ist super, die Kämpfe sind toll und Lizard ist ein geiler Bösewicht und so weiter. Aber er hat mir nicht gereicht im ersten.
Ja, es gibt so Helden, die tragen, also Antihelden, die tragen so den Film. Also,
Bösewichte.
Genau.
Willem Dafoe als
Green Goblin. Willem Dafoe, das funktioniert auf jeden Fall. Klar. Venom funktioniert auch. Ja, aber Lizard,
Dann hat ja auch noch nicht alleine funktioniert.
Also bei Venom in Spider-Man 3 würde ich auch so.
Nicht, also generell, nein, als generell als Charakter.
Achso, ja, klar.
Charakter.
Ja.
Aber ich finde es.
Ich fand den zweiten wirklich deutlich schlechter als den ersten.
Ja, aber ich finde es trotzdem traurig, dass wir diese Reihe niemals zu Ende bekommen haben. Weil ich
hätte sich fangen können. Hätte sich fangen können.
Also ich hätte da echt noch.
Dritten Abschluss.
Eine andere Figur hat er leider nicht gefangen.
Oh.
Aber ich hätte wirklich gerne The Amazing Spider-Man 3 noch gesehen.
Ich auch.
Also,
ich auch.
Vielleicht kommt er ja noch.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand Dane DeHaan, finde ich ja auch generell immer einen sehr unterschätzten Schauspieler. Und,
nicht in Valerian.
Ja, okay, aber das ist halt das Problem auch an Valerian.
Ja.
Aber Cure for Wellness noch, oder?
Ja.
Ja, hat er auch mitgespielt, ne? Ja.
Aber ja, ich finde es sehr, sehr schade.
Es ist wirklich sehr schade.
Aber ich habe auch jetzt Bock, nochmal die Sam Raimi-Spider-Man-Filme zu schauen.
Mhm.
Weil die liefen auch ja alle noch mal, alle Spider-Man-Filme liefen ja auch noch mal im Kino. Und ich habe auf TikTok so viele Videos gesehen von Leuten, die einfach Spider-Man 1 bis 3 durchgehend mitgesprochen haben, weil das solche Meme-Filme geworden sind. Und ich finde das so funny.
Ja, durchaus. Naja, also ich bin sehr, 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 sehr spät auf dieser Party, das stimmt schon. Aber The Amazing Spider-Man 2 hat mich eher sehr kalt gelassen.
Ich noch ergänzen, ich habe mir angeguckt in Vorbereitung auf diesen Podcast Spider-Man von 81, die Serie, weil da Dr. Doom öfter mal eine Rolle spielt.
Nice.
Sehr cheesy, aber trotzdem legendär. Gibt's sehr viel auf YouTube, weil Disney Plus möchte nicht.
Hat das nicht?
Nö. Haben die neueren. Aber die aus den 90ern, die aus den 60ern und die aus den 80ern fehlen.
Ist das vielleicht dann immer noch ein Lizenzding?
Ich habe keine Ahnung. Also bei uns gibt's das nicht. Ich weiß nicht, ob es in den USA gibt.
Erklär mich mal ein bisschen auf, was genau ist diese Spider-Man-Serie aus den 80ern?
Also es ist ganz einfach. Zeichentrickserie natürlich, über Spider-Man. Relativ klassisch und immer Happy Peter Parker. Also, und in 20, 25 Minuten wird halt relativ schnell so eine Story abgefuttert wie Dr. Doom lässt sich von der NATO als Master of the Earth wählen, indem er den halt irgendwie manipuliert mit einem Chip und sowas. Und dann in 2 Sekunden wird die Lösung gebracht, weil Spider-Man programmiert seine Roboter um und die nehmen dann Dr. Doom gefangen und dann fliegt er einfach weg und sagt, bis zum nächsten Mal Spider-Man, so in die Richtung. So, das ist immer so ein bisschen cheesy, aber die machen halt Spaß. Und da kommen halt auch alle großen Gegner
von Spider-Man. Warte mal, ist das die Spider-Man-Serie, die ich in meiner Kindheit
immer geguckt habe? Nein, du meinst die 90s-Serie.
Ah, okay.
Du meinst wahrscheinlich die 90s-Serie mit diesem 3D-Intro.
Ja,
und genau. Das ist die 90s, aber die ist von 81.
Okay. Ja.
Die hat auch einen geilen, die hat so einen funkigen Soundtrack. So, bau, bau, bau. Das ist ganz aber cool. Aber
dieses Spider-Man?
Nee, das ist nicht die. Nein.
Okay, gut.
Ja. Das ist die 60er, glaube ich.
Okay.
Und dann habe ich den ersten Auftritt von Dr. Doom, gibt es auch auf YouTube zu gucken, beim Submariner, wie er heißt.
Mhm.
Da sind alle drin. Dr. Doom sagt, boah, ich will die Welt erobern. Dabei? Und was?
Ist Mysterio auch dabei?
Ich weiß, ich glaube schon, der lockt dann irgendwie, der manipuliert die Gedanken von allen Marvel-Bösewichten, damit die halt, es gibt irgendwie so ein Gebäude, wo alle drin sind, bla bla auf Peace. Und der erste Satz der Dr. Doom ist, bla bla auf Peace, bah! Das ist der erste Satz von Dr. Doom, bah! Und manipuliert dann, da kommen alle, Thor kommt, Iron Man kommt, alle kommen sie und kämpfen gegen alle anderen Bösewichte, aber in diesem 60er-Jahre-Ding, was ganz oft mit Standbildern ist oder wo man das Bild einfach nur so ein bisschen geshaked hat und so vor- und zurückgezoomt hat, wo es ganz wenig Animation gibt. Hat aber was, hat ja. aber was.
Kommt aus dieser Serie, dass die drei Spider-Man zeigen aufeinander Meme? Oder ist das auch
60er? Das sollte die 60er gewesen sein. Nee, ich meine, das wäre die 80er, glaube ich. Okay. Bin mich, nee, 60er. Es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch Spider-Man and Amazing Friends zum Beispiel, wo er mit einer anderen menschlichen Fackel und so zusammen wohnt. Es gibt okay, so viele Spider-Man-Zeichentrickserien.
Da kommt man nicht hinterher.
Ja. Aber dies war, die 81er ist geil, die 90er ist geil, 60er.
60er-Serie, hab's gerade gegoogelt. Mhm. Dieses Spider-Man-Pointing-Meme. Okay. Ja. Ja. Ja,
Dann können wir auch hier drei aufeinander.
Genau so. Genau so. Ja, folgt uns auf Spotify und allen anderen Audio-Podcast-Plattformen, wo man das kann. Gebt uns dort eine gute Bewertung. Und dann seid ihr auch so cool wie Peter Parker in Spider-Man 3. Yeah. Genau, ja, das würde uns sehr freuen. Und wir haben auf Spotify, falls ihr dort unterwegs seid, die Kommentarfunktion freigeschaltet. Ja, die gibt's. Und dann fragen wir euch einfach mal, seid ihr SpongeBob-Fans? Wie steht ihr zu SpongeBob? Werdet ihr Rettet Bikini Bottom sehen? Und findet ihr den vielleicht sogar viel besser als wir? Würde mich überraschen, aber vielleicht ist das ja so. Und das ist auch euer gutes Recht. Dann hinterlasst mal einen Comment. Und ansonsten bis zum nächsten Podcast.
Schreibt 25 in die Kommentare. Danke. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation: Marius Stolz, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Redaktion: Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt: Toi Lindo und Lea Schimpf. Das war ein Podcast von Funk.